herzlich willkommen. Liebe Hände, danke fürs Einschalten. Da sind wir wieder, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ihr hört die komischen Geräusche im Hintergrund? Das ist der Dieter und der Olli. Die kommen gerade auf Besuch vom Machtschädel. Und die nehmen dann, glaube ich, mal die Knebel aus dem Mund.
Danke.
Boah. Danke, grüß dich.
Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, liebe Hände, was ist denn das dafür ein... Was ist da jetzt los im Studio? Ich sag's euch, wie es hieß, es gibt ein Crossover, es gibt eine Überschneidung zwischen He-Mans Machtschädel, dem sehr bekannten Podcast vom Dieter und vom Olli, und uns, der rechten und der linken Hand des Podcasts. Weil die ganz Schlauen unter euch, die werden schon wissen, dass der Olli in beiden Podcasts zu Gast ist. Und es gibt ja...
Zu Gast ist gut. Wir haben gegründet eigentlich, kann man sagen.
Du bist zu Gast bei mir. Ja,
okay. Aber grüße, danke für die Reihenfolge, aber du hast gesagt, der Podcast vom Dieter und vom Olli, niemand macht Schädel.
Ganz richtig. Habe ich bewusst so gewählt. Ja, wir werden uns heute um einen Film kümmern, der mir gar nicht so gut in Erinnerung war. Wir haben jetzt schon ein bisschen reingeschaut und werden jetzt einmal ungefähr eine halbe Stunde da drüber plaudern, bevor wir weiterschauen. Mhm. Ja, wenn wir schon transparent sind, auch im Gläserner Podcast, verrate das Konzept. Und der ist besser, zumindest der Anfang, die ersten 10 Minuten besser, als ich das in Erinnerung gehabt habe. Aber ich verplaudere mich schon wieder. Ich möchte mal unseren Special Guest, unseren ganz, ganz besonderen Gast vorstellen. Dieter, hallo.
Hallo Christian, ja, ich bin heute deine linke Hand, weil ich sitze zu deiner Linken und wir sind zu Gast bei der linke und rechte Hand des Podcasts. Ich muss sagen, Olli, du sitzt ja zum Christi seiner Rechten, ich bin noch nicht ganz angekommen in dem Podcast-Studio. Irgendwie vermisse ich das Machtschädel-Studio, oder?
Ja, aber dafür vielleicht, das ist weg. Ne? Das für ist alle weg. Leute vom Machtschädel, ihr wisst genau, warum es weg ist. Und ich glaube, das brauchen wir da in unserem Podcast jetzt da gar nicht so ausführen. Aber was viele Leute da draußen auch interessiert, du bist ja schon lang bei unserem Podcast da ein Teil vom Ganzen. Ja? Mit dem Jingle, mit deinen Coaching Momenten, die du hattest.
Von Anfang an kann man eigentlich.
Von Anfang an. Und nach wie vor wirst du wahrscheinlich in jeder Folge mindestens einmal erwähnt. Aber was uns wirklich interessiert, lieber Dieter, ist, und da habe ich auch in Olli schon ein paar Mal gefragt, und er weiß es auch nicht, aber was machst du neben deiner Tätigkeit als Podcaster noch? Radfahren weiß ich, aber beruflich meine ich.
Naja, beruflich mache ich auch was, aber eigentlich neben meinem Podcast tue ich mal Skifahren sehr oft und coachen, so Podcaster wie dich und den Olli.
Hast du da mehrere?
Beruflich bin ich, ja. ich habe eigentlich zwei, das reicht. Ja. Beruflich bin ich Informatiker, ja, IT-Techniker, wobei ich von der Technik auch schon weiter weg bin. Aber warum fragst du das? Hast du deinen Hintergedanken?
Ich wollte ein paar Minuten Podcast einfach so kreieren. Aber ich glaube, es fühlt sich da einer schon ziemlich rechts liegen gelassen.
Hol mir noch meiner.
Olli, komm her.
Bin jetzt schon da. Ja, hallo, liebe Leute. Diejenigen, die rechte und die linke Hand des Podcasts verfolgen, wissen, was unsere rechte und die linke Hand des Podcasts-Hörer immer sehr interessiert ist, auch, was haben wir an? Und das ist vor allem spannend, weil der Dieter, den interessiert das eigentlich normalerweise. Normal ist er Hörer, jetzt ist er aktives Mitglied. Wir sind übrigens live beieinander, man hört es an der Qualität wahrscheinlich. Wir sitzen zu dritt hier hinter der goldenen Wand vom Christian bei ihm zu Hause im Studio. Und Dieter, verrat mal unseren Leuten da draußen, unseren Hörerinnen und Hörern, was du für einen Anzug, einen Nadelstreif halt extra anzogen hast für dieses tolle Event.
Ja, zuerst, bevor ich darüber erzähle, nachdem wir uns jetzt so nett begrüßt haben, begrüße ich jetzt mal unser Publikum da draußen, liebe Hörerschaft. Ja, ich begrüße alle Hände und auch alle Schädeln, wie wir sie liebevoll nennen, die uns hoffentlich vom Machtschädel hierher gefolgt sind. Ich hoffe, es wird heute ein launiges Filmreview vom Masters of the Universe Realfilm. Und ja, Olli, deine Frage, was habe ich heute angezogen? Ich habe mir stilecht ein Orko-T-Shirt angezogen. Du weißt, bin großer Orko-Fan, ganz großer sogar. Kommt heute nicht vor in dem Film, so viel vorweg. Das werde ich auch noch zum Thema machen.
Aha, zu Recht. Okay. Und ich habe gerade passend zu dem Bordeaux-weinfarbenen Kostüm, was der Orko anhat, habe ich mir da jetzt einen Rotwein eingeschenkt. Und normalerweise trinken wir ganz gern das eine oder andere Bier und stoßen auf die Reds an, aber heute trinken wir einen Wein.
Heute trinkt man den Wein. Ah, schön, oder? Wir sind ja in einem anderen Podcast-Studio, da gibt es Wein.
Ja, die Zeiten mit Bier sind vorbei, oder? Es geht bergauf.
Strenges Reglement.
Ja. Dieter, magst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern vom Machtschädel ein paar Highlights von...
Erzählen, was du anhast, das mache ich gerne. Der Olli hat ein T-Shirt an in Skeletor Lila, möchte ich sagen. So lila wie in Skeletor sein Shorts, über den wir in der letzten Machtschädel-Folge auch gesprochen haben. Ja. Und es ist ein alter Vintage-Fußball drauf, ein Nostalgie-Fußball aus Leder und das Wappen von deinem Club SV Austria Salzburg, der Stadtverein deiner Heimatstadt. Sehr schön.
Das ist richtig, ja. Ja. Feine Sache, ja.
Super.
Bei Schurz muss ich immer an und danke an Polly denken.
Ja, voll. Mhm,
genau, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine.
Mhm. Ah, da muss ich aber eine andere Geschichte erzählen.
Bitte!
Ich habe gestern, ihr kennt ja das, dass YouTube aufgrund der Suchergebnisse, die du vorher magst, du irgendwie sowas, so eine Timeline oder sowas zusammenstellen, so Vorschläge, gell? Mhm. Und da habe ich gestern entdeckt bei mir ein Video, und das wird euch beiden, glaube ich, auch ganz gut gefallen, und zwar war das ein Video, das hat geheißen Farting with Eye Contact. Und da hast du da einen Typen, der halt...
Das machen wir heute nicht.
Der halt irgendwo im Park dann, im Central Park, ja, wie ist es, sitzt, Leute anschaut und dann fartet.
Ah, okay. Mhm.
Und das finde ich sehr amüsant.
Gut, aber
vielleicht
nur so viel
dazu. Bill Fati.
Ja. Mhm. Genau. Nur so viel dazu. Du wolltest den Dieter eine Frage stellen, oder?
Ja, ich wollte den Dieter bitten, dass er vielleicht unsere Machtschädel-Fans ein bisschen einführt in das Universum von Die Rechte und die Linke an des Podcasts. Vielleicht fällt da nur die eine oder andere Folge ein, die man vielleicht anklicken kann, wenn man jetzt großer Fan auch von diesem Podcast wird. Und
alle.
Ja, alle. Und was macht denn die Hände für die aus, die rechte und die linke Hand des Podcasts?
Warum bist du schon so lange Fan?
Warum bin ich so lange dabei? Ja, weil das Thema ist natürlich ein Nostalgie-Podcast und ein Infotainment-Podcast. Es gibt Helden aus eurer Kindheit, ja, die ja ungefähr meine Kindheit ist. Wir sind da so etwa in derselben Altersklasse. Ja,
Christian ist ein bisschen älter.
Dass du noch einmal darauf hinweist. Lieber Olli, ich habe schon darauf gewartet.
Aber darum bringt er oft einmal ein paar Infos, die wir einfach damals noch nicht so...
Aus dem Zweiten Weltkrieg und so.
Ja, also man erfährt einiges über die Zeit und natürlich
darum auch... Darum kennen sie ja bei Höhlen so gut aus, weil... Genau. Steinzeit und so.
Und natürlich darf man gar nicht vergessen, am Ende von eurer ersten Staffel, oder? Das war so Folge 10, 11, 12, habt ihr eine Doppelfolge über Eternia gemacht.
Zweiteiler.
Ja, ich mag Zweiteiler nicht, aber den haben wir angehört, weil es waren sehr, sehr viele Infos über den ganzen Masters of the Universe-Kosmos, die ganze Geschichte, Pre-Turnier und so weiter, aufbereitet von eurem Olli. Und war super. Olli, du weißt ja, ich habe in meiner Kindheit ja nur die Hörspiele gekannt, mehr oder weniger. Also ein bisschen Filmation geschaut, natürlich auch irgendwann mal den Realfilm, aber keine Comics, kein sonst was. Und für mich war Masters waren immer die Hörspiele, die Europa-Hörspiele. Ja. Aber durch euren Doppel-Podcast über Eternia, da habe ich mal den ganzen Kosmos überhaupt begriffen.
Ja, ja.
Und danach.
Ja. Planet Eternia sei Dank.
Und danach, ja, natürlich auch. Unsere Freunde von Planet Eternia. Grüße gehen raus an Himanuel und die Seinen. Und danach, Olli, haben wir auch die Idee geboren, hey, lass uns doch einen Masters-Podcast machen.
Das stimmt.
Genau.
Ja.
Der also jetzt zu Ende ist.
Und der beendet wurde.
Ja.
Ja, zum Beispiel, wir haben auch einen großartigen Drei-Fragezeichen-Podcast gemacht, gell, Christian, um im Hörspiel-Universum zu bleiben. Und einige andere nerdige und nostalgische Themen. Klickt euch ein bisschen durch. Die 100. Folge steht an, das ist die Folge 99. Die nächste wird entweder der Bomber oder eine Gala werden. Und wir, der Christian und ich, wir sind ja heute, das ist auch was Schönes und das wollen wir transparent, wie wir sagen, mit euch teilen. Es ist der Startschuss von einem gemeinsamen Urlaub, den der Christian und ich jetzt beginnen werden mit diesem schönen Event, dass wir uns zusammen in Wien getroffen haben. Wir haben den Dieter nach Wien geholt, weil wir eigentlich wollten wir das in Salzburg machen. Wir haben zum Dieter gesagt, bitte komm nach Wien, weil in Salzburg hätten wir kein Studio gehabt. Mhm. Und dann ist der Dieter nach Wien gekommen und jetzt haben der Christian und ich aber gesagt, wir fahren trotzdem dann gemeinsam am nächsten Tag nach Salzburg und da werden wir noch ein paar.
Was hätte ich machen sollen? Ich meine, der Chrissy schafft jetzt an, der hat unser Podcast-Studio zerstört. Jetzt müssen wir natürlich hin, wo er sagt, er wird aufgenommen.
Und morgen werden wir treffen unseren Musikerfreund aus Salzburg. Das wird auch eine feine Sache.
Ja, aber ich würde einmal sagen, jetzt haben wir lang genug über die Schädeln geredet. Die Schädeln jetzt fangen wir mal an mit unserem Podcast, oder?
Der Held der Woche.
Reden wir mal kurz, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt bei dem Film. Reden wir kurz über das Cover, Dieter. Wie schätzt du das Cover ein? Du bist ja, ich glaube, bei euch am Podcast immer der Experte für Cover-Analyse gewesen. Ja, das hast du einfach nie reingehört. Wie siehst du dieses Cover? Nur kurz zum Reißen. Also wir brauchen das nicht ewig drüber.
Ich sehe es jetzt gerade gar nicht, weil ich habe keine Ahnung, wo die DVD-Hülle ist. Aber aus der Erinnerung ist der...
Schau mal da, ich glaube...
Ist der Dolph Lundgren, ich sprich's gerne amerikanisch aus, Dolph Lundgren, der ist vorn drauf und was ich sagen muss, was da schon irgendwie präsenter ist, als wie sein Schwert, sein magisches, ist halt irgendwie diese Laserkanone, oder?
Es wirkt so, ja. Ich meine, du hast da das Schwert schon, aber das ist dann viel dunkler, also genau. Eigentlich in so einer
weiß gehüllt. Ist er mehr so, keine Ahnung, ja. Ja. American Soldier mäßig. Im Hintergrund gefällt mir sehr gut der Skeletor. Auch so angedeutet, übermächtig, ja, schwebt er da drüber. Fast ein bisschen alle so wie in den Krallen des Bösen, gell? Kannst du dich erinnern?
An selbstverständlich.
Das witzig also, ist, dass aber die Augen, stimmt, dass man da die Haut noch durchsieht. Stellenweise bei dem Ding.
Ja, das liegt so an der Maske, die sie halt da für diesen Film gewählt haben. Aber Cover gefällt mir sehr gut. Eine 7 von 10.
7 von 10 Bananen, okay.
Jetzt hast du beim letzten Podcast nur in Nico gerügt, dass er das Cover bewertet und jetzt machst du es selber.
Ja, yeah, weil das ist ja nicht mehr mein Podcast.
Okay. Das war eine Frage von mir, du. Da muss ich den Dieter jetzt in Schutz nehmen, magst du ihm nicht so hart angehen.
Schau, und der FSK bewertet das Cover mit 12.
Von 10 Punkten. Ja. Okay, ja, der war gut. Ja, super.
Gut, dann starten wir rein in den Film. Es beginnt ja leider nicht im Palast, Olli. Es beginnt nicht im Palastgarten, schade, wo sich He-Man ausrastet mit Gringer. Es geht ja gleich ziemlich los. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, es startet mit einer wunderschönen Zeichnung vom Schloss Grayskull. Und dann geht's los, wie du richtig sagst. Star Wars lässt grüßen. Es ist gleich ein großer Kampf, eine große Schlacht, wo He-Man, Teela und Man-at-Arms vorkommen und gegen Trooper kämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Und ein bisschen vielleicht zu den Schauspielern. He-Man wird gespielt von Dolph Lundgren. Da braucht man, glaube ich, nicht sehr viel dazu sagen. Und die anderen werden auch verkörpert von
Schauspielern. Man-at-Arms, Evelyn, Teela und die Zauberin. Gwildor sind die am Anfang einmal so in den ersten 10, 15 Minuten da den Film tragen. Ja, geht ja gar nicht so viel um die Darsteller, die man hierzulande wahrscheinlich eh nicht so kennt, aber dir sind sofort oder euch sind sofort die Synchronsprecher aufgefallen. Das hat man vor euch, da kennst du den ganzen Film eigentlich, wenn man mit euch Filme schaut, da kennst du die ganze Zeit, oh, das ist der Harrison Ford, das ist
der kommt da nicht
Bruce vorhin. Willis.
Mhm. Bruce Willis, die Stimme von...
Das ist der Kevin Costner.
He-Man, Kevin Costner, Kevin Costner Stimme.
Es war Harrison Ford im Gespräch, aber dann habt ihr euch auf Kevin Costner geeinigt, gell, sowas.
So war's und wird Man-at-Arms wird von dieser Stimme gesprochen. Dolph Lundgren von He-Man von der Stimme von Bruce Willis. Ja, genau. Und Skeletor natürlich von der Stimme von Samuel L. Jackson bzw. Bill Cosby.
Genau.
Genau.
Und
also wir haben es uns jetzt nicht rausgeschrieben, gell, die Synchronsprecher. Wir machen jetzt auch wir geben keine Infos raus, aber es ist natürlich schon einfach, man hat die Stimmen im Ohr, wenn man sich den Film anschaut, und es ist immer interessant, wenn man weiß, ah ja.
Ist der Manfred Lehmann, ne?
Ja, ist zum Beispiel der Skeletor Engelbert von.
Du das warst, Christian, das taugt
mir. Von Nordhausen.
Vorbereitet.
Ist halt auch lustig, wenn man dann kurz die Augen zumacht und sich Bill Cosby vorstellt, wie er sagt. He-Man muss vernichtet werden.
Sehr gut,
ja. Passen.
Absolut.
Ja.
Vielleicht noch ganz interessant, der Frank Langella, ja, der aus den Skeletor spielt, den kennt man natürlich vom Film Dracula. Ist ja der Graf Dracula.
In welchem Dracula?
Da begibst du dich auf gefährliches Eis, weil der Dracula... Der klassische Hollywood-Dracula ist natürlich der Christopher Lee.
Ja, aber der.
Da möchtest du, Christopher Lee ist kein Hollywood-Dracula, das war von diesen die englischen Studios,
oder
die
stimmt,
Hammer Studios.
Ja, richtig, ja.
Na, dann ist der Hollywood-Dracula der Langella.
Na, ja. Der letzte Hollywood-Dracula, wenn wir diesen großen, ich glaube, von 91 oder 92 Dracula hernehmen, von
Gary Francis. Oldman.
Richtig.
Ja.
Einer der besten Dracula.
Ja, das besprechen wir im Dracula-Podcast.
Und überhaupt
ein super
Film.
Ja.
Ja, echt guter Film.
Wieder bei Nona Ryder, da haben wir heute ihren Anschein schon gesprochen. Die spielt da mit,
genau. Übrigens.
Tila kennt man von Last Boy Scout vielleicht. Ja.
Die Schauspielerin, die Chelsea Field, meinst du?
Mhm.
Ja.
Über Dolph Lundgren muss man, glaube ich, nicht viel sagen.
Naja, Side-Fact ist, er hat ja viele Actionfilme gedreht. Und ich habe mir ein Ranking gesehen von den Actionhelden, die in ihren Filmen die meisten... abgeknallt haben.
Mhm.
Und da führt Dolph Lundgren.
Wirklich?
Nur vor Sylvester Stallone und den ganzen anderen, Chuck Norris und Schwarzenegger und so. Mhm. Da ist der Dolph ganz vorne. Ist allerdings eine Info, die schon wahrscheinlich 15 Jahre her ist. Vielleicht hat sich da mittlerweile was geändert durch den letzten Rambo.
Vielleicht darf ich dann, wenn die Figuren vorkommen, nur den einen oder anderen Fact zu den Schauspielern abgeben.
Ja, ich möchte mal aber trotzdem noch, bevor wir da richtig reinstarten, eines anmerken, was mir sofort aufgefallen ist, und zwar die Kostüme. Die Kostüme, und da frage ich euch, ihr seid Masters-Experten, warum schaut dort niemand so aus wie eine Masters-Figur? Vom Skeletor angefangen über den He-Man, Man at Arms, Teela, Evelyn, schaut, es ist, also, sie haben Kostüme an, aber keine Masters-Kostüme. Warum?
Kurz hinleiten zu deiner Frage.
Wir sehr haben gern. Ja schon,
wir sind jetzt ein bisschen gehüpft. Wir waren ja eigentlich schon am Anfang, wo die Burg Grayskull gekommen ist und dann auch die erste Szene. Und was mir da zuerst einmal aufgefallen ist, also es wird alles eigens interpretiert in diesem Film. Also Grayskull ist jetzt nicht die Burg aus dem Comic, überhaupt nicht, sondern die schaut halt an. Schon eher futuristisch aus, mit so Türmen und keine Ahnung, also über dem Totenkopf ist einfach einiges nur aufgebaut, ja. Keine Ahnung, sind es Antennenmasten oder andere Konstruktionen, wie auch immer. Und auch die erste Szene, ja.
Wegen dem Handyempfang schlecht.
Vielleicht. Den kosmischen Schlüssel.
Genau.
Und die erste Szene hat mich halt einfach wirklich ganz brutal an Star Wars erinnert. Wirklich zuerst so eine Wüstenlandschaft im Hintergrund, die gezeichnete Burg, hat ein bisschen komisch ausgeschaut, aber gut, das waren die 80er. Die Kämpfer-Skeletors waren Trooper, aber alle keine weißen Horde-Trooper, sondern eben dunkle Helme.
Vader,
also eigens,
Darth Vader-Trooper.
Naja, sogar die waren weiß. Die
naja, aber so wie der
aber Darth halt, Vader selbst. Aber halt eigens interpretiert, ja. Und wenn man sie dann, und jetzt komme ich hin, auch im Thronsaal und so weiter, es hat eher nach Sci-Fi ausgeschaut und nicht nach Eternia Fantasy.
Ja.
Das war mal...
Ja, und da stelle ich mir schon die Frage, warum nennst du das Ganze dann Masters
auf
die Universe, wenn du dir nicht an die Regeln dieses Universums hältst?
Naja, weil die Regeln geben die Box-Offices vor und Star Wars war halt sehr erfolgreich. Und also ist jetzt meine Interpretation, aber ich bin mir... Also ich bin überzeugt, die haben das schon bewusst so gemacht. Die wollten einfach mehr, die wollten weg von diesem Comichaften und mehr hin zu dem, was man halt ja von, von Star Wars und Raumschiff Enterprise, ist mir später auch mal aufgefallen, hat man auch irgendwie so Anleihen genommen. Da wollte man hin, ja. Und es ist ja bezeichnend, weil auch die Kostüme, die du angesprochen hast, das Beast, wie es im Film genannt wird, der Beastman, hat auch so eine Rüstung.
Ja.
Die Teela hat eine Rüstung, die schaut im Comic ganz anders aus. Ja. Man at Arms, gut, da passt eine Rüstung, ist aber auch nicht die aus von der Actionfigur. Und man sieht es halt bei allen, Evelyn, ja, sehr schade, hätte man echt... Evelyn schaut super aus, so wie sie als Actionfigur designed ist. Ja? Das hätte sogar da reingepasst, aber hat man nicht gemacht. Man hat halt wirklich jedes Kostüm eigens interpretiert.
Im Christian hat ja die Zauberin besonders gut gefallen.
Ja, die hat ähnlich ausgeschaut wie in den Comics.
Vielleicht ein lustiger
Effekt. Im Gegensatz zu allen anderen Figuren.
Ja, da muss ich gewaltig widersprechen, aber das sag zuerst du, Olli.
Die Schauspielerin von der Sorceress ist die Mutter von Monica bei Friends. Was witzig ist, weil wir wissen, auch Courtney Cox wird nur vorkommen.
Das wissen wir. Wissen das die Hände da draußen? Vermutlich nicht.
Ja, wir werden es einer sagen.
Ja, okay. Also ihr seht es sehr locker. Es ist eine Box-Office-Sache. Es geht um Gewinnoptimierung. Aber dann bin ich schon bei der nächsten investigativen Frage an euch. waren diese ganzen, immer die Hörspiele, die ihr reviewed habt, in einer Perfektion, wie wahrscheinlich niemand anderer. Die waren ja im deutschsprachigen Raum sehr groß. Aber da, wo der Film gedreht worden ist, ist ja kein deutschsprachiger Raum, sondern das ist in Amerika. Und in Amerika...
In den United States
of... United States of America.
Yeah.
Okay.
Drüben, wie wir ja sagen. Ne?
Overseas. Mhm. Waren da hat es da Ort für Hörspiele gegeben?
Das ist eine Frage, die wird uns sehr oft gestellt, Christian. Okay. Ja, und wir können diese Frage mit Nein beantworten.
Das heißt, hoppala, wir haben es nicht hoppala recherchiert, aber wir trauen uns dazu zu sagen,
das ist nein. Einfach echt okay.
Ja. Der Deal hat immer Angst, dass die Podcast-Polizei kommt. Ja. Weil wenn man da einen falschen Fact aushaut.
Ja. Du kannst ja nicht ausschließen, dass irgendwelche deutschen Auswanderer die
mitgenommen haben.
Ja, die Folgen mitgenommen haben in der Kassettenbox, die mitgenommen haben und das dann dort zu einer Highschool-Abschlussballklasse vorgespielt haben.
Du verstehst,
mit dem Schiff umgefahren sind.
Du verstehst das Podcast-Prinzip nicht. Man muss ab und zu falsche Facts oder dünnes Eis machen, damit man Reaktionen kriegt und Kommentare, weil es ist gut für den Algorithmus.
Ja, du bist ein ganz ausgefuchster.
Ich bin ein ausgefuchster Typ. Es ist nicht umsonst so, dass wir 610 Follower haben. Ja,
ja,
voll. Ja, dann auf Instagram bitte uns folgen.
Dann hat das damit, dann lassen wir das einfach vor. Ich nehme die Frage zurück. Ich ziehe diese Frage ganz offiziell zurück. Bitte. Nur, und das wird für mich halt erklären, warum es vielleicht in Amerika, also drüben, overseas, nicht so einen Wert gelegt haben auf das Äußere, wobei gibt da keinen Sinn, weil die Spielfiguren haben ja
auch schon wie
unsere. Ne? Ja. Okay, dann nehme ich diese Frage einfach. Wieso Budgetfrage, ob du den He-Man so anziehst wie da in dem Film oder so, wie er wirklich gehört,
ist ja budgetmäßig das Gleiche. Budgetmäßig sehr einfach, wenn du die ganze Handlung auf die Erde transferierst. Wir werden drauf kommen.
Star Wars 4?
Weil da hast du...
Star Trek.
Ja. Genau, und da hast du wesentlich bessere, bessere Bedingungen zu drehen als auf einem anderen Planeten,
ja,
weil
aber
auf der Erde schaut es aus, wie es auf der Erde ausschaut.
Nein, aber sie fängt ja an in Eternia und sie haben trotzdem schon andere Sachen an. Und er hat
du redest jetzt um die Kostüme.
Ja, genau, davon rede ich, weil das ist keine Kostensache. Ja, da musst du wirklich wahrscheinlich nur...
Nein, das ist einfach eine, wie sagt man, das ist einfach, das Theming war halt so, das war Sci-Fi für mich. Und starke Reaktionen, ja, die erwarte ich mir auch, wenn sie irgendwer die Zauberin anschaut, weil für mich steht die da im weißen Pyjama. Ganz furchtbar, wirklich. Die Zauberin als Falke schaut doch so cool aus, oder?
Mhm.
Und da schaut sie, Chrissy, da muss ich da widersprechen, da schaut sie einfach scheiße aus.
Sie ist sie ist kein Falkin.
Ja, gefällt mir nicht, ja. Und ich habe es ja schon gesagt, alle haben, sind... Troopern, Science-Fiction nachempfunden, außer der He-Man, der hat wirklich diese Dreieckshose an, oder? Nackter Oberkörper, zwar auch ein eher dünkleres...
Schaut, dass er keinen Dreiecks-Schmelzkäse anhat.
Und Olli, einen roten Umhang.
Mhm.
Warum? Bitte sag mal du, warum hat der He-Man einen roten Umhang?
Nein, das kann ich leider nicht beantworten.
Ja, gefällt dir der rote Umhang?
Sehr gut. Sehr gut. Nein, was soll ich dazu sagen?
Ich fühle mich nicht wohl in diesem Podcast-Studio.
du, Dieter, es ist natürlich die Frage, und der Chrissi, das ist ja eingewifft, er ist nicht umsonst so böse, wie er ist, ja? Er ist nicht umsonst mein Fall, ehemaliger Lehrer, er hat schon genau gewusst, warum er diese Frage stellt.
Er hetzt uns auf.
Er hetzt uns auf, erstens einmal natürlich gegeneinander und zweitens mal, nein, es ist so, wir müssen es hinnehmen und da kann man nicht ewig herumdiskutieren. Genau. Es ist einfach so, es gibt gewisse, genauso wie bei den Masters of the Universe, sagen wir, okay, wir müssen es hinnehmen, dass Werbefolgen sind und dass Charaktere ausscheiden und neue beworben werden und die alten dann nicht mehr vorkommen. Und jetzt müssen wir es halt hinnehmen, dass es halt ein Film ist, der sich weniger auf das Fandom bezieht, sondern mehr halt einfach sie beeinträchtigen hat lassen von den damaligen Strömungen wie Star Wars und andere Dinge.
Und das machen wir und da entschuldige ich mich auch gleich für diesen negativen Einstieg. Ja, sehr viel Kritik. Der Film hat natürlich auch ganz, ganz viel Gutes. Letzte Frage, Olli, zu den Kostümen. Warum ist ein Blade, warum passt das Kostüm von Blade so gut? Kannst du dieses Rätsel lösen? Der einzige, wo ich immer denke, hey, Kostüm ist stimmig.
Na gut, beim Gwildor passt es auch ganz gut, weil den hat es auch als Actionfigur dann später gegeben. Und genauso beim Blade. Also der ist auch dem Film entsprechend dann, soweit ich weiß, erst als Figur herausgekommen. Aber ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Fan, aber nicht der allergrößte Experte von den ganzen Figuren.
Ganz richtig.
Geschichten und so. Genau.
Ja, Christian, wir haben schon eine Szene geschafft.
Es ist die erste.
Es folgen noch einige.
Lass uns ein bisschen weitermachen. Du hast dich so schön moderiert. Magst du vielleicht ein bisschen durchmoderieren?
Ja, lass mich mal kurz überlegen, was war denn Folge 2? Szene 2.
Na, der He-Man.
Der He-Man
kommt daher. Wie findest du die Teaser? Das wollte ich nur fragen. Fesch oder nicht so?
Naja, Fesch tut nichts zur Sache. Ja. Also ich finde,
sie ist... die schauspielerische Qualität.
Na, also sie ist zumindest eine... Sie wird so als mehr als Warrior dargestellt oder halt einfach als kraftvolle Person als wie in den Hörspielen, oder? Das kann man schon mal sagen, ja.
Genau.
Wie gesagt, für mich ist sie halt auch nicht wirklich die Teela, sondern halt wegen dem Kostüm und so weiter, ja. Also... Sie passt für mich, entspricht aber nicht meinem Masters-Kosmos.
Mhm.
Genau.
Gut, aber davon haben wir uns ja eh schon getrennt, dass das unser Masters-Kosmos sein muss. Ich glaube, wir können den als alleinstehendes Werk einfach betrachten.
Aber über den Skeletor müssen wir schon auch noch reden. Chrissy, wie gefällt denn dir der Skeletor vom Kostüm?
Olli zeigt aufs Mikro. Skeletor gefällt mir vom Kostüm her... Ja, es ist ein gutes Kostüm, es ist halt leider nicht der Skeletor und das geht mir ab bei der ganzen Geschichte. Aber das ist eher mein Kostüm, abgesehen von seiner Gummimasken, die er im Gesicht hat, die nichts mit einem Totenkopf zu tun hat. Ja, dieser Umhang gefällt mir ganz gut, das Cape.
Olli?
Seine Schuhe sind super.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Skeletor, muss ich wirklich sagen.
Das habe ich auch selten gehört. Wenn man über den Film redet, dass irgendwer zufrieden ist mit dem Skeletor. Aber schön, dass du auch diesen Aspekt mit reinbringst, Olli, als für mehr.
Ich bin Nein, man, wenn man den Film auf Blu-ray schaut, dann ist das natürlich für sein Make-up nicht optimal, vielleicht. Aber ich habe den Film damals im Kino gesehen. Das war eine wunderschöne Erfahrung und ich habe ihn dann auf Video aufgenommen, auf VHS und so grieselt, wie man bei uns in Österreich sagt, wie man den dann auf einem kleinen Fernseher angeschaut hat, da hat der Skeletor super ausgeschaut. Jetzt auf Blu-ray, ja, natürlich.
Ja, und es geht ja nicht nur um das Kostüm. Also ich muss auch sagen, du kennst ja. Wir müssen ja sagen, wie es ist. Du bist ja jetzt nicht der Experte für die Charaktere.
Du bist der Filmemacher.
Ja. Na, aber Skeletor
ist auch. Ich glaube, wir können sagen, wie sie ist. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und wir können ihn ganz schnell beenden, wenn es da diese Richtung nimmt, gell?
Na, stopp. Aber Skeletors Auftritt für mich super. Olli gibt den Knebel wieder raus. Super, kraftvoll. Also mir gefällt der Skeletor, wirklich. Also der wird oft kritisiert.
Ja, schau,
er hat und ich finde ihn super. Ja. Also er marschiert rein in den Thronsaal, schlägt mit seinem Stab auf, dass man es hört. Ja. Und er ist, also der Skeletor, den kann ich nur mehr so wie in den Hörspielen nachempfinden. Ja. Mhm. Er ist einfach... gibt es die Szene mit Evil-Lyn, wo sie sagt, wir haben die Eternia, nennen sie es, glaube ich, wir haben die Eternia besiegt, die Macht ist unser. Und der Skeletor, was sagt der Olli?
Was sagt er denn?
Unser? Nein, die Macht ist mein. Super. Also jetzt musst du dir vorstellen, wenn nicht der Bill Cosby, sondern der Peter Passetti in Skeletor gesprochen
hätte. Das wäre schön gewesen.
Na, Skeletor passt für mich.
Okay, aber jetzt wo ihr beide der Meinung seid, dann möchte ich auch noch mal umschwenken. Ja. Und wisst ihr was, mir taugt er jetzt da.
Und wie taugt euch Gwildor? Er taucht nämlich jetzt auch in der Handlung auf.
Der taugt mir sehr, der überraschenderweise sehr. Erinnert mich sehr an den Willow. An so Willow oder dann hat es einen Film gegeben mit Tom Cruise. Wir hatten der Kassen also ein Fantasy-Film. Da hat es ja eine ganze Reihe in den 80ern gegeben. Also nicht so nur unendliche Geschichte. Willow.
Tom Cruise war ja dann nicht so viel größer als der
Willow, oder? Aber wir werden dieser Fantasy-Film geheißen da aus den 80ern. Mit dem jungen Tom Cruise noch.
Weiß ich jetzt
auch. Oder nicht. David Bowie mitspielt.
Top Keine Gun.
Ja. Ja. Ist Schade. Egal, aber weil du Willow
aber sagst... Aber daran erinnert mich das. Das möchte ich nur kurz zu Ende bringen. Ja. Und zwar, ich mag das sehr gern und das, ich finde, er bringt, das habe ich auch heute meine Meinung revidiert, er bringt sehr viel Liebe in diesen Film hinein.
Mhm. Auch ein bisschen Komik, Klamauk auch natürlich. Mhm. Und weil du vorher Willow gesagt hast, also der Gwildor wird ja gespielt von Bill Barty und der hat tatsächlich auch in dem Film Willow mitgespielt. Mhm. Nach meiner Recherche hat zwar nicht den Willow gespielt, das war ein anderer, aber er war da auch dabei. Ja, und Olli, wir haben schon gesagt, es kommt kein Orko vor, der natürlich zum Masters Kosmos gehört, so sehr, dass ich am T-Shirt habe. Und aber leider kein Orko dabei beim Realfilm, dafür ein Gwildor. Deine Gedanken dazu?
Deine Gefühle, deine Emotionen.
Ganz genau. Danke, Sigi Bergmann.
Wie sehr vermisst du Orko? Wie
sehr? Ich vermisse den Orko sehr. Ich habe mich sehr lange nicht daran gewöhnen können. War nie ein großer Fan von Gwildor, muss ich gestehen. Aber jetzt habe ich auch das erste Mal den Film seit langer Zeit wieder gesehen. Ich versuche ein bisschen Hochdeutsch wieder zu reden. Wir fallen richtig stark ein in unser Österreichisch. Und wir haben doch sehr viel Hörer aus dem hochdeutschsprachigen Raum. Auf jeden Fall hat mir Gwildor jetzt wesentlich besser gefallen als früher, muss ich gestehen. Ich habe meinen Frieden gefunden.
Keine Sorge, ist nur die Kaffeemaschine, die sie abschaltet.
Ja, das passt gut zu meinem Frieden, den ich mit Gwildor geschlossen habe in dem Moment.
Weil wir jetzt mit erwachsenen Augen darauf blicken, aber als Kind war es für mich auch unverzeihlich. Das würde mich noch interessieren, bevor wir weitermachen mit den Szenen. Wann habt denn ihr, und Chrissy, ich schaue dich an, wann hast denn du zum ersten Mal den Masters of the Universe Realfilm gesehen? Du musst dich jetzt nicht an das Jahr erinnern, aber ungefähr...
Es war nicht im Kino, es war VHS dann.
Videothek.
Weiß aber das Jahr nicht mehr, aber ich weiß, dass die, wann war die rausgekommen? 87 hast du gesagt, gell? Ja, vielleicht dann, was war das damals, 2 Jahre später oder wann ist was auf, 2 Jahre später wahrscheinlich, 3 und? Jahre dann, ja.
Und wie war er, wie hast du ihn damals erlebt?
Damals war es für mich ein Film, den ich mir angeschaut habe. Und mir gedacht habe, den werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. weil der hat mir absolut keine Freude gemacht. Erstens, glaube ich, war schon ein bisschen so diese Masters-Phase für mich selbst vorbei.
Weil du ja ein bisschen älter bist als wir.
Hat man schon vielleicht so einen Teil angeschaut, wegen Dolph Lundgren, den ich als Rocky 4 kennt habe. Mhm. Aber es war eine gute Überschneidung und der Film, ich habe mir angeschaut und ohne Freude, ohne... ohne großartige Erkenntnisse.
Warst du nicht gehypt nach dem Wetten-Das-Auftritt von Dolph Lundgren damals? An den kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut erinnern.
Ja, aber Oli, vielleicht noch ganz kurz, wir werden das einmal auf der Psychotherapeuten-Couch, werden wir das einmal erarbeiten, ob in Chrissy sei Hass auf unser Machtschädel-Podcast-Studio von seiner ersten Erfahrung mit dem Film herrührt. Ja.
Aber Oli. Dieter, du hast damit, ich muss kurz reingrätschen, ist ja mein Podcast, ich kann das jederzeit machen. Dieter, du hast ja mal hast nur geschrieben in unserer Fangruppe, dass dir das taugt, weil ich immer Filme, die mir nicht taugen, öfters anschaue. Ja. Und jetzt passiert das mit dem Film auch. Also vielleicht muss man den Film einfach nur öfters anschauen und heute taugt man schon bei weitem mehr als damals.
Ich lasse dir die DVD bzw. Blu-ray. Übrigens meine erste Blu-ray, den ich in meinem ganzen Leben gekauft habe. Da bin ich auch sehr stolz darauf, dass es Masters of the Universe ist.
Ich werde das nachher noch signieren.
Dankeschön.
Olli, und wird dann vielleicht versteigert. Dein erstes Mal, erzähl.
Erstes Angebot. 2000 Euro.
Kann man uns einen Urlaub davon finanzieren vielleicht?
Boah, es wird so ein guter Urlaub. Liebe Leute, vielleicht werden wir in der Gala dann darüber reden, wie unser wunderbarer Urlaub war. Wo wir übrigens auch herzlichen Gruß den Pippo besuchen werden. Unseren Freund und Musiker aus Salzburg.
Aber nicht nur den Pippo.
Nein, auch den David aus Fuschl.
Ja.
Leider nicht den Dave aus Linz. Außer er kommt nach Salzburg. Das wäre auch schön.
Wo ich noch immer glaube, dass er es überraschenderweise machen wird sogar. Dass du da im Hintergrund wieder die Fäden gezogen hast. Aber bleiben wir beim Film.
Ja.
Szene 2.
Hast du eine Frage gestellt?
Ja, nach deinem ersten Mal, aber du hast das übergangen. Aber du,
mein erstes Mal habe ich früher schon mal in einer der Podcast-Folgen geschildert.
Dann erzähle ich noch kurz.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn im Kino gesehen habe.
Okay, ich habe nicht im Kino gesehen. Wir waren damals tatsächlich zu jung, Olli, du auch, weil ich kenne dein Alter, in Chrissy Sides kenne ich nicht. Ich habe nicht im Kino gesehen, sondern auch halt aus der Videothek ausgeliehen und auch relativ spät. Ich habe vorher natürlich schon alle Hörspiele gekannt, die Filmation ein paar Folgen und mir ist es ein bisschen so gegangen wie in Chrissy, das Gefühl nachher als Kind war eher Enttäuschung, dass der Film jetzt nicht so war, wie ich mir das voll super geil vorgestellt habe.
Weil genau, diese Vorgespräche, und da kann ich mich wirklich nur erinnern an Gespräche mit Freunden aus dem Ort, wo ich herkomme, wie so Plakate, wie so aufgekommen ist, es wird bald einen Masters-Film geben. Was einen echten Film, was mit echten Menschen, boah, das muss ja das Beste sein, was ist auf der Welt.
Mit Schauspielern.
Mit Schauspielern, ja.
Die Erwartung war riesig, aber mir damals.
Kannst nur scheitern.
Und mir war damals auch Star Wars ganz egal. Ja? Mir hat jetzt Darth Vader und Star Trooper und sonst was alles nichts gegeben, nichts gesagt. Ich wollte die klassischen Kostüme haben. Und die waren es nicht. Und ja.
Wir drehen uns im Kreis, würde ich sagen.
Ja.
Gehen wir ein bisschen in der Handlung weiter. Gwildor ist aufgetaucht, es kommt der kosmische Schlüssel ins Spiel. Das ist natürlich etwas, was diesen Film auszeichnet. Dieter, du hast gesagt, es gibt viele schöne und gute Punkte. Der kosmische Schlüssel ist auch definitiv einer davon.
Ist er bloß, das ist der Sound.
Der Sound, toll.
Wieder reingrätschen.
Ja, das passt schon. Ich wollte es mal ankündigen. Ich wollte es eigentlich anmoderieren, den kosmischen Schlüssel anmoderieren.
Ist ein unglaublich geiler 80er-Jahre-Sound. Klingt wirklich wie so ein fetter 80er-Jahre-Synth, nämlich auch mit dem Besten und so. Also taugt man total. Ja, die Lichteffekte, die der dann abgibt, ja. So einen Schlüssel hätte ich total gern.
Ich hätte es gerne als Klingelton. Ich glaube, das werde ich mir jetzt als Klingelton installieren.
Ja.
Frage ans Fandom oder an unsere Fans. Hat jemand von euch diesen kosmischen Schlüssel-Sound als Klingelton? Schreibt uns das in die Kommentare.
Und schickt es an alle an. 0650.
Nein.
5 8 8 8. Na, also. Ja gut, mit diesem Schlüssel flüchten unsere Helden vor Skeletors Truppen.
Hm. Warum?
Er hat das gesagt.
Ja.
Ich hab das gesagt. Achso, du hast das gesagt.
Warum flüchten sie denn? Weil der kosmische Schlüssel, dem kann man sozusagen das Raumzeitkontinuum oder manipulieren und kann dann in sehr kurzer Zeit irgendwo anders hingehen. Beamen, ja, oder halt einfach Portale öffnen, das machen sie auch. Und Olli, wir haben im Vorfeld dieses Podcasts darüber geredet. Ich habe den Film ja wirklich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir haben vorher überhaupt nur zweimal gesehen. Und jetzt eben ganz lange nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass es zwei kosmische Schlüssel gibt. Dass der Skeletor den geklaut hat und der Gwildo dann nochmal eine zweite Variante nachgebaut hat.
Mhm.
Zwei kosmische Schlüssel.
Ja, das stimmt.
Ja, weil wie können die Bösen sonst nachfolgen immer die ganze Zeit?
Mhm.
Eh logisch.
Ja. Ist richtig, ja.
Wo flüchten sie denn hin?
Auf die Erde. Mhm. Auf die Erde flüchten sie. Ein Wurmloch tut sich auf nach einem Kampf im Schloss. Skeletor... Mhm. Ist ja im Schloss,
Stopp, das war ganz interessant. Kurz. Ich grätsche auch rein, weil die Hierarchie ist Chrissy, Dieter und dann du. Bevor sie zur Erde flüchten, kommt schön noch vorher kommt noch eine Szene, nämlich wo der Skeletor seine Botschaft an das Volk, an den Pöbel von Eternia richtet und da wird so ein großes Hologramm über Eternia erscheint und der Skeletor spricht. Mhm. Chrissy, das hat dir besonders
gut gefallen. Das hat mir taugt, du hast recht. Weil nämlich, und der Olli zeigt schon wieder auf das Mikro, weil nämlich, er spricht in einer Ebene, also das Hologramm taucht in einer Ebene auf und man hört einfach ein wunderbares Echo. Ich, Skeletor, und so weiter. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, wo kommt denn dieses Echo her? Hat er es mit eingesprochen schon?
Mhm.
Ja.
Weil Berge gibt's keine.
Na, Soundeffekt.
So ein Soundeffekt. Es gibt auch zwei Skeletors. Genauso wie es zwei Schlüssel gibt.
Na, ja. Na, das hat der Skeletor einfach schon gesagt. Das wirkt imposanter auf das einfache Volk, wenn ich einen Hall-Effekt hinter meiner Stimme lege.
Naja, das ist
macht. Zu Recht.
Das
zu
Bild recht. Ist natürlich schneller als der Ton. Licht ist schneller als Schatten.
Ja.
Von daher hat
er. Licht ist schneller als Schatten.
Ja, hab mir mein Physiklehrer bei.
Licht ist schneller, Schatten ist ja. Also das ist halt, hat auch mit Licht zu tun. Ist ja das die
Abwesenheit ja, von Licht. Das war ein Versprecher.
Und,
ja.
Okay. Und der Lucky Luke ist nicht so schnell wie Licht, aber er ist ein wenig schneller als Schatten.
Das reicht für den Schatten, aber fürs Licht nicht. Ja,
stimmt. Okay. Also wenn ihr was mitnehmen, ich bin immer für Mehrwert, Dieter. Gell?
Ich nicht.
Wenn ihr was mitnehmt.
Für weniger Wert.
Aus diesem Podcast, ja. Dann bitte Licht ist schneller als Schatten.
Ja.
Ja. Genau, und von daher, also als Schall natürlich wollte ich sagen, und von daher ist vielleicht dieses Echo zustande gekommen in der Ebene. Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Ich kann mir es selbst mit dieser Erklärung nicht vorstellen.
Wir müssen nicht so lange drüber reden. Also wir haben ja gesagt, die Helden öffnen ein Portal und wechseln von Eternia zur Erde, ja?
Ja.
Nämlich, wer denn alle? Der He-Man, Man-at-Arms, Teela, der Gwildor.
Mhm.
Mehr sonst nicht. Battlecat, kein Battlecat dabei.
Nein, viel zu teuer. Aber ich muss kurz nur erwähnen, wir sind jetzt schon bei der Minute 42 und wir haben nur eine Stunde jetzt ein.
Das gefällt mir sehr gut, Christian, dass dieses Konzept, das ich normalerweise, oder das, was ich mir eigentlich auf die Fahne immer schreibe, dass ich die Leute versuche anzutreiben, damit wir spätestens in 1,5 bis 2 Stunden fertig sind, dass du das jetzt übernommen hast als Gastgeber. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft.
Sehr gern.
Der
Dieter möchte was sagen.
Und
nicht so, halten wir uns kurz. Machen wir einfach kurze Sätze, keine Schachtelsätze mehr, kurz.
Ich bin der Einzige, der da immer Inhalt bringt und der Olli plaudert über
Mehrwert.
Genau.
Gut, dann sind sie auf der Erde, da kommt dir dann Courtney Cox plötzlich vor.
Mhm. Wollen wir die Kuh-Szene überspringen, oder?
Ja.
Die Kuh-Szene, ja.
Unvergleich überspringen wir.
Was für ein Humor.
Courtney Cox arbeitet in einer Imbissbude.
Ihre Freundin heißt Monica.
Ha, was für ein Zufall.
Mhm.
Sie hat früher in einem Bruce Springsteen-Video mal mitgespielt.
Also ich würde sagen, sie kommt direkt aus diesem Springsteen-Video.
Sie hat sie war als Schauspielerin noch weitgehend unbekannt.
Ja. Und dann schon, sie war eine relativ große Rolle in einem 17-Millionen-Dollar-Film.
Ja.
Das ist gar nicht so ohne, sie war super Cast.
Ja, und neben Dolph Lundgren,
ja.
Oder Lundgren, wie ich auch sage, der auch auf dem aufsteigenden Ast war, der war auch noch kein Star, oder?
Also, der war nach Rocky IV ein relativ großer Star. Ich glaube, das war der Höhepunkt seiner Karriere ab dann.
Naja, warte mal, aber Rocky IV, da hat er eine Nebenrolle gehabt.
Ja, aber war einer der Haupt. Er hat selbst erzählt, er ist in die Premiere als der Freund von Grace Jones reingegangen.
Mhm.
Und als Superstar als Ivan Drago wieder raus.
Ja.
War schon.
Aber eine Nebenrolle. Er war noch kein
Leading Man.
Leading Man, ja genau.
Ja.
Aber das ist er dann geworden.
In B-Movies allerdings.
In B-Movies, ja.
So wie der Dieter eigentlich bei als Coach in die rechte und die linke Hand des Podcasts reingegangen ist und als Star vom Machtschädel rausgeht.
Am B-Podcast, ne?
Genau.
Ja. Cool. Und jetzt sogar in einem A-Podcast zu hören.
Ja. Jetzt mit seiner Star-Power.
Beim Publikum der Dieter, das sage ich.
Yeah. Ja. Mit deiner Star-Power. Ja. Elevatest du jetzt diesen Podcast, aus dem du eigentlich kommst? Ja. Überraschend.
Courtney Cox, Unbeschriebenes Blatt, in diesem Film wirklich eine große Rolle, muss man sagen. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen und gut gemacht, oder?
Ich finde
sie super in dem Film, wirklich.
Ja.
Wir haben schon gesagt, ihr Style ist super. Oder? Jeansjacke, rosa Pulli oder weißer Pulli oder sowas.
80er Jahre heute.
Weiße Tennissocken, weiße Schuhe.
Ja.
Ja, kann man sich in die 80er Jahre alles erlauben.
Und vor allem was für Jeansjacken? Es ist keine normale Jeansjacke.
Soll ich mal kurz auf die Mute-Taste drücken?
Na, das gehört dazu. Okay. Das passt schon. Ihr Freund Kevin, Robert Duncan McNeil, kennt man vielleicht aus Raumschiff Voyager, ist heute Regisseur in erster Linie. Hat die Stimme vom Geordi LaForge, möchte er dazu sagen. Und die beiden treten da auf und Julie und Kevin finden den kosmischen Schlüssel. Weil sie sind an einem Friedhof, Julies Eltern, also die Julie ist, haben wir schon gesagt, dass sie die Courtney Cox ist, Julie, vom Namen her. Ja. Ihre Eltern sind beim Flugzeugabsturz verunglückt und sie macht die Vorwürfe und sie besuchen
das Grab. Dass sie nicht geflogen ist, gell?
Ja, warum auch immer.
In Wahrheit macht sie im Film Vorwürfe, dass sie nicht geflogen ist. Ja.
Das stimmt, dass sie nicht mit ihrer ganzen Familie
Nein, eigentlich macht sie ihrem Vorwürfe.
Nein, das habe ich
nicht. Weil sie ist nicht mitgeflogen, weil es bei ihrem geblieben ist. Weil sie wollte eigentlich mit ihren Eltern an den Strand gehen, sagt sie.
Ja.
Mit dem Flugzeug.
Sie führt sich da nicht als die Intelligenteste ein, meiner Meinung nach. Also, dass sie jetzt Vorwürfe macht, dass sie nicht bei ihrer Familie war, als die mit dem Flugzeug abgestürzt und gestorben ist. Ja. Würde ich mir nicht vorwerfen, zum Beispiel.
Aber sie wirft sehr ihrem Freund vor.
Ja, klar.
Genau.
Sowas, oder?
Ja. Sie wirft den Chris ja einiges vor, aber zum Beispiel sowas würde er nie vorwerfen.
So.
Ja.
Und dann geht es eh schon los. Also der Schlüssel wird geortet, weil der Kevin ist natürlich ist Musiker und spielt darauf herum oder kennt sich zumindest mit Instrumenten aus, ist interessiert.
Er kennt da jemanden aus dem Musikladen.
Er kennt wen aus dem Musikladen und das ruft die Bösewichte dann auf den Plan, weil Skeletor schickt vier sehr lustige Kopfgeldjäger auf die Erde. Einer davon, ganz in 80s-Manier, der Hauptkopfgeldjäger mit der Föhn-Frisur aus den 80s, oder? Der Krong, oder wie heißt der? Schauen wir mal. Wie ist das noch?
Ja.
Kark, ja.
Von Robert Towers gespielt und Eberhard Brüter hat die deutsche Stimme ihm geliehen.
Der ist übrigens der Inspektor Barnaby. Falls ihr euch wundert, woher ihr die Stimme kennt. Ja.
Hat ja alle Barnabys gesprochen, weil da gibt es ja auch schon mehrere.
Viele, fast alle. Ja. ich muss kurz meine Brille abnehmen, weil es ist zu nahe. Ah, dann sehe ich auch wieder nichts. Saurot ist dieser Saurier, der was dann zu Tode kommt, möchte ich fast sagen.
Es ist kein Saurier, aber ja.
Doch, so ein Reptil-Typ, also oder?
Nächsten, so ein Reptil. Ja, Reptil.
Sag mal, wer ist ein Reptil? Der mit dem Helm, der dann stirbt?
Ja.
Das ist ein Reptil.
Aber Saurier sind groß. Ich meine, es gibt kleine Saurier.
Aber du das Biest und...
Übrigens auch gesprochen von Eberhard Brüter, gell?
Ja.
Die sprechen ja alle nicht immer. Nein, der Karg spricht schon.
Karg ist für andere.
Und Blade.
Ah, nein.
Ja, und Blade. Der vorgestellt wird als... Das Messer.
Das Messer.
Und wer wird nun vorgestellt als Vierter, Olli?
Das Biest.
Das wilde Biest. Ja, sie stellen tatsächlich Beastman als das wilde Biest vor.
Ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden von dem Gedanken, dass das irgendwas mit Masters zu tun hat. Ja?
Naja.
Wie wir das interpretieren, wie du das so schön sagst.
Das ist tatsächlich irgendwie schade, weil entweder... Also ich bin ja da jetzt auch, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig sattelfest, aber für mich ist das der Beastman, der dritte von den vier Kopfgeldjäger. Mhm. Und jetzt, Olli, bitte erklär mir das. Warum nimmt man, wenn man schon sagt, okay, man macht da was Eigenes, ein bisschen losgelöst von den Mattel-Action-Figuren-Kosmos, warum macht man dann 4 Kopfgeldjäger, wovon 3 komplett erfunden sind, und gibt den Beastman rein? Mit einer Rüstung.
Ja.
Erklär mir das. Erklär das unseren Hörern bitte.
Ja,
die wollen es wissen.
Ja, wir haben da Zuhörer.
Deine Gefühle.
Ja, meine Gefühle.
Deine Emotionen. Deine
Emotion. Ja, genau. Schade natürlich, dass es nicht die Schergen sind, die wir aus den Hörspielen kennen. Triclops, Trapjaw, wäre wahnsinnig super für uns Fans gewesen. Wäre sicher leicht umzusetzen gewesen, dass der Orko nicht vorkommt, okay, CGI und so, das war damals noch nicht. Dass Battlecat nicht vorkommt, okay, auch das ist kostenmäßig zu entschuldigen.
Hättest du über Merman gefreut?
Sehr, sehr.
Sehr.
Aber gut, es, außer dass die Judy ans Meer wollte, spielt es mehr keine Rolle bei dem Film. Aber das wirft dem Film schon vor, dass, wie du das gerade... Mir, wie du es super aus mir ausgekitzelt hast.
Ja. Ja. Meine Emotionen, meine Gefühle sind ähnlich. Meine Erklärung ist, wenn du da jetzt einen Triclops und einen Trapjaw hinstellst, dann fallen die wieder aus diesem Sci-Fi-Kosmos raus. Mhm. Weil der Triclops schaut dann halt mit grün und machst nicht grün, schaut es aber, naja, vielleicht wäre es gegangen, so ein bisschen mit diesem Dunkel, so wie die Evelina. Aber es hätte wahrscheinlich nicht gut gepasst. Ja.
Aber ja. Ja, leider. Da hat man viel liegen lassen.
Da haben wir viel liegen lassen. Ich möchte nur, bevor du weitermachst, lieber Christian, zu Blade 2 Sätze sagen. Ganz interessanter Schauspieler, ja, Anthony DeLongis. Mhm. Und der ist sozusagen Choreograf, habe ich gehört, für Kampfszenen. Ja, mhm. Und macht das auch beruflich. Und der spielt dann am Schluss, da kommen wir dann noch drauf, wenn wir dann weiterschauen jetzt dann bald. kommen wir dann drauf, dass am Schluss Stunt-Double, der als Stunt-Double drinnen steht, vom Skeletor. Und das ist ein kleiner Cliffhanger, den ich am Ende des Podcasts auflösen werde.
Mhm. Ja gut, dann unterbrechen wir mal.
Mhm. Und schauen weiter.
Gehen wir auf Pause.
Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben uns jetzt den ganzen Film bis zum Ende angeschaut und es war uns ein Vergnügen. Ich glaube, da kann ich für uns drei sprechen.
Ein Fest.
Es war ein Fest. Wir haben auch die Location gewechselt. Wir sind jetzt im Podcast-Studio von mir, im Studio 34, wie wir seit kurzem sagen. Die Jungs freuen sich sehr, dass sie da sein können. Vor allem für den Dieter ist es das erste Mal. Und Dieter, du bist jetzt im Podcast-Studio von mir. Deine Gefühle, deine Emotionen.
Zwiegespalten, weil ich wünschte, ich hätte ein eigenes Podcast-Studio, habe ich leider nicht mehr. Das ist sehr schade. Leider habe ich es nicht, aber Studio 34, großartig. Und wir nutzen jetzt die geballte Kraft, Macht von Eternia, damit wir uns jetzt fokussieren, um dieses Review für euch weiter fortführen zu können. Olli!
Um vielleicht gerade kurz die vierte Wand zu durchbrechen. Ich sitze jetzt am weitesten weg vom Mikro, obwohl ich immer am meisten Informationen für euch habe. Plus, wir haben
es ist
während des zweiten Teils vom Film auch noch eine Flasche Rotwein getrunken. Das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Und ich also,
weiß, was da jetzt rauskommt.
Es ist kein Erklär-Podcast, es ist ein Film-Review. Und drum, Olli, wir sind bereits auf der Erde. Ja? Unsere Helden haben die Erde erreicht durch das Portal mit dem Schlüssel, mit dem kosmischen. Und jetzt, also, sie finden den Schlüssel am Friedhof.
War genau. Im Loch drin.
Genau, sie probieren den aus, also der interessierte Kevin probiert das natürlich aus und die Bösen orten das Signal, ja, und sie finden dann ja auch, sie können diesen Schlüssel auf eine Lichtsekunde genau peilen. Ja?
Das ist eigentlich voll lang, jetzt sind wir drauf gekommen, ist voll weit.
Ja, überhaupt genau. Das ist nicht genau, weil das sind 300.000 Kilometer Genauigkeit, ist doch einiges. Trotzdem schaffen sie es, dass sie an derselben Stelle, nämlich da, wo eine Halle, eine Turnhalle, oder wo nur die Dekoration von einem Abschlussball aufgebaut ist, da treffen die Bösen
Sie treffen ein,
aber sie treffen auch auf Julie und Kevin und auf unsere Helden, die dort einen Kampf mit ihnen ausfechten.
Richtig. Und da lustige Szene, Schulwart, Hausmeister, vielleicht sagt man in Deutschland.
Janitor.
Ja, genau.
Facility Manager.
Stellt sich den Bösewichten, den Kopfgeldjägern entgegen und kriegt so Bud Spencer-mäßig so einen Dampfhammer, aber frontal ins Gesicht mit. Blutet dann sehr stark, fällt aber bäuchlings durch die Tür. Sehr lustiger Schnitt. Und ich möchte auch noch eins korrigieren. Natürlich ist der Inspektor Barnaby nicht dieser Kopfgeldjäger, sonst das ist der Thaddäus von SpongeBob.
Ganz wichtige Information. Super, dass du das korrigierst. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Genau. Barnaby ist natürlich der Strickland. Also der Lubitsch in dem Fall. Lubick. Genau.
Genau. Also, was man dazu sagen muss, die Kopfgeldjäger oder die Mercenaries, die werden zuerst einmal hinter He-Man hergeschickt, ja. Und warum? Warum macht Skeletor das? Weil er sagt es auch, ja. Er will nicht seine eigenen Leute opfern, ja. Schickt die Söldner vor, ja. Die hat er gesagt, ja.
Deswegen
ich hab ganz genau aufgepasst im Beastman.
Nur der Beastman.
Ja, den schätzt er nicht so, der Skeletor. Darum schickt er ihn auch als Vorhut oder halt als Suicide-Kommando. Vielleicht auch nicht, oder? Weil so unterlegen waren sie ja gar nicht. Jedenfalls, sie schaffen es nicht, oder?
Mhm.
Sie schaffen es nicht, weder den Schlüssel zu erobern, noch irgendwie in Gefangen zu nehmen.
Sie werden gerettet. Sie werden, Julie wird gerettet. Von He-Man.
Von He-Man, genau. Mhm. Und es gibt dann auch diese Szene, wo He-Man und Julie, wo sie da so kauern, kannst du dich erinnern, Olli, in dem...
Ich bin auch noch da.
Ja, in diesen, Hinterhof mit diesen ganzen Kisten und sonstigen. Und wo der He-Man fragt, Julie, hast du so ein Ding gesehen? Es ist ungefähr so groß.
Da möchte ich jetzt eingrätschen. Ist ein Typ, der in Unterhose eine wildfremde Frau rettet und er sagt, ja. Julie, hast du dieses Ding gesehen?
Ja.
Er kennt ihren Namen.
Ich steige in mein Auto, ich bin ein Uber-Fahrer. Ja, Chrissy, wie hat diese Szene auf dich gewirkt?
Doll.
Ja.
Genauso verstörend wie auf euch.
Mhm.
Aber durch seine blonden Haare, glaube ich, hat er einfach vertrauensvoll auf sie gewirkt.
Nein, es passiert was ganz Wichtiges in der Szene. So. Julie fasst Vertrauen zu He-Man, oder? Trotz Unterhose und trotzdem dem Ding, das Musik macht. Ja,
nein, da ist einiges...
Da ist einiges doppelbödig, ja. Aber Julie fasst Vertrauen, warum? Weil He-Man hat sie ja vor dem bösen Kopfgeldjäger, wie heißt der,
Krunk? Gerettet.
Mhm. Gerettet, genau. Wird nur wichtig später, wenn der Kevin nicht so vertrauensvoll ist.
Interessant eigentlich, dass in diesem Film es keine Rolle spielt, dass Julie? sich in He-Man verlieben könnte zum Beispiel, weil es ist ja oft so ein Plot, oder? Dass dann in dem Fall halt das Mädchen von der Erde sich statt in Kevin weiterhin zu verlieben, weil da hat sie eh schon gekrieselt, plötzlich in He-Man verlieben würde, aber das spielt da keine Rolle.
Mhm. Also, wir haben schon drüber gesprochen, dass es sehr, sehr Sci-Fi-lastig ist, was uns aufgefallen ist.
Bitte entschuldigen. Gibt's? Dieter, es ist Sci-Fi-lastig.
Ja, und was uns aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, Olli, dir wahrscheinlich auch, es gibt Laser, die sind einmal blau und manchmal sind Laser auch rot.
Mhm.
Ja?
Das stimmt.
Erklären wir das einmal.
Das erkläre ich sehr gern. Wenn der Laser abgefeuert wird von einem Guten, dann ist er blau. Und wenn er von einem Bösen abgefeuert wird, ist er rot. Lustigerweise ist es so, wenn das Zauberschwert den Laser abwehrt, den roten, ist der zurückreflektierte Laserstrahl blau.
Klassisches Konzept, oder?
Ja.
Kennt man aus anderen Filmen ungefähr aus derselben Zeit.
Ja.
Genau, ja. Insgesamt hat einfach ein bisschen schade, sehr viel Laser oder bei den Gefechten und wenig Zauberschwert. Aber gut. Zurück zur Story. Der Kevin, der hat ja jetzt diesen Schlüssel, den kosmischen Schlüssel. Der bringt ihn einmal zu einem Freund, der in einem Musikgeschäft arbeitet, oder? Mhm, ja. Er denkt sich, es ist ein Synthesizer. Und der Synthesizer, da muss ja mein Freund im Musikstudio auskennen, im Musikgeschäft.
Genau.
Oder? Da aktivieren sie ihn wieder. Und was führt denn das dann wieder zutage?
Strickland taucht auf, oder?
Und die Bösen.
Und die Bösen, ja, genau. Also Chaos kann man, glaube ich, kurz... man kann die Abkürzung jetzt nehmen, ja. Der wunderbare Schauspieler James Tolkien taucht auf. Wir kennen ihn aus Zurück in die Zukunft. Er hat die Stimme von Barnaby, vom Inspektor Barnaby. Und,
das Gesicht vom Strickland.
Das Gesicht vom Strickland, das ist Zurück in die Zukunft 2.
Ist eins ja auch, schon.
Eh, aber Zurück in die Zukunft 2 ist dann ein Jahr danach gedreht worden, wo es eine ähnliche Szene dann gibt, wo er mit der Schrotflinte steht und sagt, ich mache euch alle Nullen! Und da hat mich das hat mich sehr an diesen Strickland erinnert, an diesen Strickland, der in der Parallelwelt von Zurück in die Zukunft 2 unterwegs ist. Hier heißt er Lubitsch,
so wie
der Tennisspieler.
Ja. Oder wie ein zweiter Klasse Fußballer in Kroatien, Lubitsch.
So ähnlich. Wieder
kein Tor.
ja.
Und sie müssen auch in diesem Musikgeschäft oder müssen sie den Schlüssel verteidigen. He-Man, Man Arms, Teela kämpfen an vorderster Front. Und die anderen verstecken sich weiter hinten. Oder? Und Sie entkommen dann mit irgendeinem Chevy, der Gwildor holt sie ab mit einem gepimpten Chevy und schaffen es sozusagen sie können es vereiteln, dass die vier Kopfgeldjäger, wovon einer der Beastman ist, nicht den Schlüssel erobern, ja? Die kriechen dann zurück zu Skeletor in den Thronsaal. Skeletor, Chrissy, wie reagiert denn der drauf, dass die Kopfgeldjäger zurückkommen und ihre Mission nicht erfolgreich abgeschlossen?
Ja, ich glaube, ihr könnt sich alle vorstellen, dass Skeletor nicht sehr wohlgesonnen ist gegenüber den Kopfgeldjägern. Und ja, einer davon muss er dran glauben, dass Sauron,
die Echse,
die alte Echse. Da aber was ich total, was mir schon ganz lange auf der Zunge liegt, ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber warum ist Evelyn nicht gelb?
Das wäre wirklich wunderschön, wenn die
Evelyn
gelb wäre.
Ja. Du meinst im Gesicht Hautfarbe oder was meinst du?
Ja. Also der Film hat 17 Millionen gekostet.
Die Figur ist ja gelb.
Ja,
aber die Charaktere sind den Actionfiguren nicht nachempfunden.
Ich weiß, das haben wir im Teil 1 schon ausführlich besprochen.
Genau.
Ich wollte nur explizit darauf hinweisen, dass es bei der Evelyn genauso ist.
Ganz richtig. Aber, was wir auch schon erwähnt haben, Skeletor schickt die Söldner vor, aber dann sagt er, hey, Söldner haben versagt, Evelyn, kümmere du dich darum, ja? Jetzt schicke ich dich. Ja. Ja, und Skeletor, not amused, schickt dann, man kann sagen, seine Beste im Team, oder? Die beauftragt er damit.
Ja, absolut.
Er instruiert
sie nochmal.
Ja, genau. Also extrem aufgewertet hier, Evelyn.
Und dann kommt hier etwas, was am Anfang gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Wir sind wieder im Musikladen, es ist nur immer Action, liebe Leute. Und ja. Plötzlich sieht die Monika.
Courtney Cox.
Die Julie sieht ihre Mama draußen stehen. Sie schaut durchs Fenster raus und sie sieht ihre Mama. Und was? Naja, gut, natürlich, was macht sie? Sie glaubt, die Mama lebt, Jungs.
Hm?
Und geht raus.
Ja, sie lässt sie ein bisschen einwickeln.
Sie lässt sie einwickeln, alle. Was macht sie mit der Mama?
Na, sie gibt, sie lässt sie einwickeln, gibt ihr den Schlüssel letztendlich. Verstehe, ja. Würde ich auch machen, glaube ich. Eine Szene, die für Kinder psychologisch natürlich sehr schwer zu verkraften ist, glaube ich. Persönlich. Also, mir ist die Szene sehr gut in Erinnerung. Ich habe immer ein bisschen Angst vor solchen Szenen in Filmen gehabt. So parapsychologische Dinge, das hat man immer, hat man Unbehagen, hat Unbehagen erzeugt.
Ich meine, Chrissy, du bist da jetzt auch einiges übersprungen im Film, nur zur Kontinuität, weil wahrscheinlich gibt es Hörer, die finden es wichtig. Das können wir aber so stehen lassen, ja.
Danke.
Das können wir so stehen lassen.
Lass mal es einfach mal so stehen.
Lass mal es mal so stehen. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um nicht über die Evelyn zu reden, sondern mal auf den Man at Arms zurückzukommen. Was mir nämlich aufgefallen ist, ja, der Man at Arms ist in dem Film, zum einen Teil ist er, sage ich mal, der Soldat, so stellt er sich ja auch vor.
Mhm.
Lustigerweise, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, er sagt, er stellt sich bei Strickland vor, ich bin Waffenmann von Eternia. Also, dass man Man at Arms mit Waffenmann übersetzt, finde ich schon mal super.
Da hätten sie eigentlich auch Beastmann sagen können.
Ja, sie haben aber gesagt, das wilde Biest.
Mhm.
Ja, genau. Und der Man at Arms ist ja, manchmal ist der Man at Arms im Lied, manchmal der He-Man. Ist euch das schon aufgefallen? Also der Man at Arms hat eher so das soldatisch-militärische.
Ist mir nie aufgefallen, dass der Man at Arms leadet.
Naja. Na, ich finde schon. Aber das macht nichts. Weil mir persönlich gefällt der Man at Arms in diesem Film sehr, sehr gut.
Das unterscheidet uns, lieber Dieter.
Nicht unbedingt als Schauspieler, ja, aber einfach so wie... Also,
die Rolle.
So wie die Rolle angelegt ist.
Mhm.
Ich finde Man at Arms tatsächlich, neben Skeletor, einen der Charaktere, die ich nur am ehesten nachempfinden kann.
Mhm.
Mhm. Wie geht's dir da?
Na ja, gut, er ist natürlich dem Hörspielcharakter beziehungsweise dem Motokosmos-Charakter noch am ähnlichsten. Mhm. Aber ich finde den Schauspieler sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht. Komm mit dem nicht so richtig zurecht. Chrissy?
Es geht so. Ich habe so meine Phasen gehabt, wo es gegangen ist. Zum Beispiel zum Schluss finde ich ihn irrsinnig stark. Anfang und Mitte des Films hat er mir nicht so gefallen.
Ja, weil er halt nicht immer im Vordergrund ist, aber er ist trotzdem auch immer irgendwo präsent. Wichtiger Teil der Handlung,
ein Hinweis
auf das. Ja, klar.
Das auf jeden Fall.
Genau. Gut, also wir waren ja schon bei der Szene,
bei der Mama.
Wo die Evelyn sich als Mama von der Judy verkleidet und sie dann ganz klassisch sozusagen...
Na, verkleidet, glaube ich nicht.
Naja,
ich glaube, verwandelt.
Ja.
Das ist ja Zauberin.
Sie hat optisch eine Illusion.
Eine Hexe.
Eine Illusion geschaffen hat. Genau. Genau. Ja, man kann sich da fragen, warum ist man da so leichtgläubig? Schnick, schnack, ist ganz egal. Nichtsdestotrotz, ja, sie kriegen dann den Schlüssel, aber sie kriegen halt He-Man und die ganzen anderen immer noch flüchtigen Masters, die haben sie nicht gefasst.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und was passiert dann? Natürlich denkt sie dann, der Chef. Der Chef sagt: Jetzt geh ich mal rein.
Na klar.
Also, unser Skeletor.
Dann mache ich es selbst.
Ja. Ich finde es auch schön, dass der Olli im Skript nach oben wischt
und
du holst es wieder zurück.
Ja, ja. Ich bin ja um Kontinuität bemüht. Also, Olli.
Ja,
der Skeletor kommt auf die Erde.
Skeletor kommt auf die Erde, super Szene.
Er hat den Schlüssel.
Wird groß aufgebaut in einem sehr lässigen, raumschiffartigen Ding. Transporter. Finde ich eine super starke Szene. Also bleibt definitiv in Erinnerung. Und ja, und dann geht es eh relativ. Also er tut eigentlich nicht viel. Ne? Er macht nicht viel, sondern es geht dann eigentlich über in die Szene, wo der He-Man dann am Hoverboard um und umfliegt. Das ist auch ziemlich cool.
Aber entschuldige, aber es hat eine andere Qualität, Chrissy, was sagst du, wie das Skeletor auf der Erde ist, da wirkt alles bedrohlicher, oder? Da spürt man,
selbstverständlich,
jetzt die Helden in Gefahr.
Jetzt, wenn der Chef da ist, der böse Lord,
ja?
Dann wird's ernst.
Dann wird's ernst.
Ja, so ist ja. Es. Ja, genau so was. Ja, genau, bis nach unten.
Und der He-Man versucht dann, den Schlüssel zurückzuerobern mit einem Fluggerät. Der
Oli, was ihm letztlich auch gelingt, um den Bogen zu schließen.
Magst du vielleicht noch, hast du noch andere Gedanken zu dieser Szene?
Na, bitte. Überlass dir das Feld.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich nicht ganz generisch, oder Oli? Also fangen wir damit an, dass der He-Man überhaupt sehr wenig mit seinem Zauberschwert kämpft, sondern eher mehr herumschießt. Dann hüpft er auf dieses Hoverboard, fliegt herum, schießt, soweit ich mich erinnern kann, auch mit seiner Laserkanone. Es hat für mich mehr Spider-Man, Green Goblin-mäßig, oder? Als wie. Ja, also.
Stimmt.
Nur mal. Wäre ich der Gary Goddard gewesen, ich hätte es nicht so gemacht, ja. Ich hätte den He-Man nicht auf einem Hoverboard herumfliegen lassen.
Damals war es voll mit der Eis erinnert, ja, das ist ein Schild vom Majestix. Nur, dass er keine Träger drunter hat, ja.
Mir ist ein Hover-Schild. Mir hat es ganz kurz erinnert an eine Miniatur vom Millennium Falcon.
Mhm.
Aber einfach, weil ich.
Sehr viel Star Wars schaue.
Nein, überhaupt nicht. Sagen. Aber weil ich jetzt das Vorurteil habe, dass der He-Man-Film ein bisschen so sein wollte wie Star Wars.
Mhm.
Wird wahrscheinlich nicht so.
Ich glaube, es ist gar nicht so unberechtigt, diese Vorannahme.
Naja, auf jeden Fall, Skeletor ist nicht umsonst zur Erde gekommen. Er schafft es, die Guten gefangen zu nehmen. Und also zumindest He-Man. Und Julie verletzt sich, gell?
Sie wird getroffen.
Skeletor verletzt Julie.
Naja. Oliver Rams, Gott sei Dank, findet einen Brunnen, wo er ein Tuch in diesen Brunnen eintunken kann.
Ja, stopp.
Und, ne, aber na, ist aber, doch schade, aber, wenn er jetzt nicht sagt, dass er ihr hilft. Er hilft.
Ja, eh. Aber davor. Ja,
das wäre schade.
Das wäre schade. Oli, davor hat Skeletor den He-Man, also er hat zuerst einmal die Julie verletzt mit seinem magischen lila Strahl, ja. Und nein, dann.
Rot war er,
nein, der war lila. Ich weiß das. Und dann hat er He-Man sozusagen vor die Wahl gestellt. Ja? Entweder kommst du mit mir zurück auf Eternia als mein Sklave, oder ich bringe alle um. So frei übersetzt.
Was hat er gemacht?
Ja, der He-Man hat sie gefangen nehmen lassen, er hat seine Waffen abgelegt. Oli, du warst nicht
sein aufmerksam. Schwert, der hat sein Schwert weggelegt.
Sein Schwert abgelegt, genau, hat sie Handschellen anlegen lassen und ist er wirklich von dannen gezogen. Also He-Man ist mit den Evils zurückgekehrt auf Eternia und dann der Man at Arms und die Teela haben die Julie zu einem, ja, zu einem Stadtbrunnen gebracht, oder? So einem.
Das war doch gesagt, da war oder? Der He-Man doch noch da.
Nein.
Da war der He-Man nicht mehr da.
Nein.
Natürlich
nicht. Hat dieses Tuch in den Chlorbrunnen getunkt,
ja, weil Chlor
und ihre Wunde damit desinfiziert.
Ganz richtig. Ganz richtig.
Sehr gute Idee gewesen.
Ja, na, aber was man da schon auch sagen muss, das finde ich wiederum konsistent, dass Skeletor will in He-Man einfach erniedrigen, er will ihn versklaven, oder? Er hätte ja einfach, bam, verstehst?
Mhm.
Schluss. Exitus, He-Man ist nicht mehr.
Er sagt er vorher allerdings, er sagte vorher schon im Film, der wird sich auch erinnern, er sagt, er will ihn nicht töten, dann wird er zum Helden oder zum Märtyrer. Und genau. Das möchte er nicht machen. Ich genau. Möchte ihn besiegen.
Genau, ganz richtig. Und er will ja nicht auf der Erde vor irgendwelchen Wilden besiegen, sondern er will dem Volk von
Eternia. Genau, in zu Hologrammen, das ist der mit für Echo. Genau.
Ja?
Er hätte ihn gerne in He-Man gezeigt.
Ich glaube, er sagt sogar, He-Man wird sonst ein Heiliger werden oder irgendwie so.
Naja, Wichtig ist jetzt auch, dass der Kevin Gott sei Dank noch weiß, wie die Melodie vom kosmischen Schlüssel geht. Mhm. Somit kann der wieder aktiviert werden, weil der Quiltor hätte mehrere tausend Jahre gebraucht, um das wieder alle Möglichkeiten auszuloten.
Ja. Um eine Tonfolge von 6 bis 8 Tönen.
Genau,
das ist eine genau.
Genau.
Und der Kevin
hat einfach nicht das geschulte Ohr.
Nein, das
macht naja, der bastelt kosmische Schlüssel, die nur mit Musik funktionieren. Und wie Gwildor so schön sagt, das ganze Universum ist Musik.
Mhm.
Aber 8 Töne hintereinander kann er sich nicht merken. Ist halt eine Schwäche von Gwildor. Ja? Wir haben alle unsere Schwächen.
Er hat recht kleine Ohren.
Muss man sagen.
Großen Mund
dafür. Und der Kevin hat diese Schwäche nicht. Aber in Kevin stört eine Sache ganz gewaltig, die hindert diese Musik nachzuintonieren. Mhm. Und zwar ist das, was ist das, Olli, kannst du dich erinnern?
Mhm. Nicht? Ich mir auch nicht, falls du mir jetzt das nächste fragen würdest.
Also wie die Julie vergiftet da liegt, da hört man so ganz eine dramatische
Musik. Die Lautsprecher.
Könnt ihr euch da erinnern? Jetzt eine schon. Dramatische Musik.
Ja, aber ich glaube, das ist viel Musik.
Die ja.
Das war
und
gut.
Der Kevin sagt, diese blöde Musik, die stört mich. Ich kann mich nicht an die Tonfolge erinnern.
Der beste Gags in dem ganzen Film.
Und die Tila sieht so einen Lautsprecher, einen Straßenlautsprecher, visiert den an, bam! Und diese dramatische Musik zur Vergiftungsszene von der Julie ist dann weg.
Mhm.
Cool.
Stimmt, ja.
Das ist richtig cool.
Und dann kommt diese legendäre Szene in Grayskull wieder, wo Skeletor He-Man auspeitscht.
Mhm.
Also beziehungsweise Blade.
Mit einer Energiepeitsche lässt er ihn auspeitschen.
Da warst du gerade
am Klot, Dieter. Dieter hat wahrscheinlich vorhin...
Das ist jetzt wieder unsere Chance, zurückzufinden.
Da finden wir wieder zurück in den Podcast. Und das sagen wir schon wieder. Und er wird ausgepeitscht vom Blade, oder?
Ja, ja.
Von der Klinge.
Von
dem Messer, der Peitschenmeister. Ich kann nicht nur mit Messern umgehen oder mit Schwertern, sondern auch mit der Peitsche.
Und Elektronenpeitsche schon fast, möchte ich sagen.
Ja.
Das haben wir sehr an Beastman erinnert.
Und da hat man es wunderbar gesehen, wie das Ganze nachbearbeitet wurde, weil sie Dolph Lundgren überhaupt nicht synchron zu dieser Peitsche bewegt.
Das ist richtig, ja. Das ist ja sehr, sehr kritisiert worden im Internet.
Ah, so. Ach so, aber da auch. Also bei
von
uns,
auch, ja. Wir sind das Internet, ja.
Wir sind das Internet, so heißt die Folge. Und genau, das
ja, das war super.
Und kann ich mal wieder befreien.
Danach die Verwandlung. Skeletor.
Stopp.
Zieht die Energie. Mach doch keine Sorgen, Dieter.
Stopp, warte, stopp.
Skeletor nimmt die Energie des Universums in sich auf und wird zu Skelet-God. Sollte ich einen Schritt übersprungen haben, Dieter, wirst du den
dann jetzt. Dann werde ich den jetzt. Du hast wieder mal mehrere Schritte übersprungen, genau. Weil. Was man auch sagen muss, weil wir sagen das Internet und das Internet kommentiert das.
Wir haben zwei
Flaschen, der Auftritt von Pigboy, liebe Hörer da draußen,
Pigboys.
Weil in Chris interessiert der Pigboy nicht so, in Olli auch nicht, der interessiert sich für die Weinflasche. Der Auftritt von Pigboy, der ist in dieser Version, die du dir auf Blu-ray gekauft hast, Olli, ich schwöre das, nicht einmal 0,5 Sekunden lang. Und da muss man wissen, für alle, die es nicht wissen, das war ein Fan-Ausschreiben, das war eine Ausschreibung sozusagen, da hat man sich bewerben können, dass man eine Rolle bekommt im großen He-Man and the Masters of the Universe Realfilm.
Und Dieter, da muss ich kurz dir unterbrechen, war das bei dir so, bei der Rechnung der Linkhand des Podcasts auch so? Hast du auch ein Ausschreiben gewonnen, dass du dann so eine Rolle da übernehmen kannst?
Ich habe mich da hineingedrängt. Und vielleicht hat es der Pigboy auch versucht, aber das war weniger erfolgreich als wie ich, weil ich habe mehr als wie eine halbe Sekunde Auftritt bekommen von euch. Aber der Pigboy, ich habe mal gehört, nagelt es mir jetzt nicht fest, es gibt andere Fassungen, vielleicht die USA-Fassung von dem Film, da zieht man ihn um 1,5 Sekunden länger, aber in dieser Version, Olli, Pigboy, der ja auch vom Kevin Smith in
Revelations.
In Revelation auch einen Auftritt Revelation. Bekommt. Sogar der war länger als wie in dem Film.
Aber warum Pigboy?
Ja, weil das ein völlig hirnrissiger, entschuldige, ich möchte mich gleich entschuldigen bei allen, die damit verletze, aber Pigboy ist ein hirnrissiger Charakter. der war
rein... Deswegen ist er zur Legende geworden, ne?
Ja. Das war einfach, ja, ein kleines Wesen, Kindgröße mit einer Schweinsschnauze.
Und den siehst du einmal im Vorbeifahren der Kamera.
Ja, genau.
Okay.
Genau, ganz richtig. Und das passiert, bevor das Skeletor zum Skelegott wird. Auch wieder Revelation. Also da werden wir nur drauf kommen, dass da der Kevin Smith sich doch auch das ein oder andere abgeschaut hat von dem Film. Vorher aber...
Was der Christian und ich ja schon wunderbar bei unserem Revelation...
Habt ihr keine
Referenz? Review-Podcast.
Ne, wir haben ja sogar einen Kevin Smith-Podcast gemacht.
Auch das.
Nachdem er sein Buch...
inhaliert.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es Kassen hat. Irgendwas mit Fett. Fett und... Wird denn das Kassen, Dieter?
Ja, genau. Du hast den Podcast gehört, Dieter.
Ich habe ihn gehört, aber ich kann mich daran nicht
lustiger, mehr... Lustiger Titel auf jeden Fall.
Aber keine Referenz auf den Realfilm. Ja, irgendwie
übrigens, da gibt es eine wunderbare Sache, die der Olli im Podcast rückwärts sagt und dann vorwärts abgespielt, da gibt es was ganz anderes. Nur so ein kleines für die Feinspitze.
Kleiner Teaser.
Ja, bitte hört euch den Kevin Smith Podcast an.
Also übrigens auch der Wuffi hat gesagt, der Kevin Smith würde bei ihm mitkommen, egal wie dick er ist.
Und das finde ich sehr nett vom Wuffi.
Ja. Also im Flieger. Wuffi, für alle Schädeln, ihr kennt den Wuffi nicht, ist Pilot.
Richtig.
Und guter persönlicher Freund von mir.
Ganz genau. Und war mit mir persönlich, höchstpersönlich, so guter persönlicher Freund auch von mir,
ja,
in der Elbphilharmonie.
Und mit mir im Borge.
Fokus, Jungs, Fokus. Pickboy haben wir abgehandelt, Skeletor. Wir sind vor der großen Szene Skeletors Verwandlung. Vorher ein Dialog. Vor der
Verwandlung.
Ja, natürlich. Der Skeletor hat für mich eine der besten Szenen in dem ganzen Film. Er hat einen Dialog mit He-Man, er verweist auf die Zauberin. Wie gefällt uns denn die Zauberin jetzt aktuell, Chrissy?
Du weißt, weil sie so gealtert ist?
Ja.
Ja, schon eine nette alte Dame, die halt so mitleidet mit dem He-Man. Das ist schon im Blick.
Also ich glaube, die leidet zuerst einmal selber. Oma, gell? Die muss gar nicht mitleiden, weil der wird die gesamte Energie entzogen. Ja. Skeletor aus meiner Sicht in dieser Szene, noch bevor er Skelegott wird, ist er schon übermächtig. Ja. Er ist der... Habt ihr das gesehen? Der Dolph Lundgren als He-Man? Er schaut den Skeletor an und ist ängstlich besorgt, Kontrollverlust, was passiert jetzt, Hilfe, und der Skeletor von oben herab thront da über alle drüber. Großartig, oder?
Toll.
Ja.
Ja.
Super.
Aber hier wird es mal
vorher. Und er öffnet.
Glaubst du, dass die Stimme vom Gwildor auch die Stimme vom Snoutspout ist? Weil er macht einmal. Hört schon eine Ähnlichkeit, oder?
Es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm. Wahrscheinlich haben sie einen ähnlich breiten Mund. Nur ich glaube, dass der Snoutspout den längeren Rüssel hat.
Definitiv.
Wobei man Gwildor nie ohne Hose sieht.
Ja.
Weiß man nicht.
Ja. Ja. Es ist nicht der gleiche Synchronsprecher, aber ich finde, es ist sehr ähnlich.
War Fangfrage.
War Fangfrage, ja.
Wenn der Gwildor gesagt hätte, was war das Snoutspout-Zitat? Das ist unerhört. dann hätten wir es vielleicht besser eruieren können.
Stimmt, wenn beide Charaktere das gleiche gesagt hätten, wäre das super gewesen, ne?
Ja.
Gut, Jungs, ich erinnere mich wieder an die Zeit mal kurz. Wir sind bei 1,24 mittlerweile.
Mhm. Das ist für einen Schädel nur relativ wenig.
Drum aber legen wir sind mindestens eine Stunde drauf.
Aber wir sind bei die linke und die rechte Hand des Podcasts. Da gibt es andere Regeln und die werden wir einhalten.
Na dann, komm zum
Master Chrissy.
Machen wir mal ein Fazit. Oder sagst du jetzt?
Ja. Jetzt hätte ihr in dir seinen Blick sehen müssen. Nein, der Chrissy hat natürlich einen Spaß
gemacht. Ja, es war ein Spaß, Dieter.
Wir bringen den Film zu Ende.
Es war ein guter Spaß, weil ich habe es geglaubt. Ja.
Nein, bitte erzähl uns einmal, wie geht es denn weiter? Skeletor wird dann zu
Skeletor. Naja, ich kann euch sagen, wie es weitergeht, weil es öffnet sich in diesem Thronsaal, ist auch ein Novum, oder? es öffnet sich da so ein Rondon, eine Rosette, das Fenster, ja. Oder? Und es ist ja, die Zauberin hatte das ganz am Anfang gesagt, warte, ich blättere in meinem
Blättere Manuskript. Blättere vor wieder, bitte.
Die Zauberin hat nur Zeit bis zum Mondaufgang. Das finde ich eine interessante Variante zum Sonnenuntergang, der Mondaufgang. Oder,
warum?
Olli?
Warum das? Was
du kannst erinnern, der Magier des Bösen, wenn die Sonne den Horizont berührt, dann wird mein Schwert unzerstörbar sein. Mhm. Also Sonnenuntergang und Mondaufgang dürfte, wahrscheinlich beim Mondaufgang hat der Himmel nur ein bisschen mehr Zeit, oder?
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch. Wobei es auch der Mond ist ja teilweise schon am Tag sichtbar. Das weiß man nicht so genau. Das aber jedenfalls...
Kann in die Hose gehen, ja, wenn du nicht damit rechnest.
Ja, genau. Aber jedenfalls, das Skeletor, diese ganze Energie, diese ganze magische Energie von Eternia, die der Zauberin entzogen wurde...
Plus dem, was durch diese Rosette durchkommt.
Ja, wir haben uns ja die Frage gestellt. Ja? Der Zauberin wird diese Energie entzogen. Irgendwie geht es ins Kälte Universum.
Die Rosette zurück.
Ja? Irgendwie geht es ins Universum. Und durch dieses runde Fenster kommt die Energie geballt auf den Skeletor zurück. Und das Skeletor wird gülden. Und
kriegt eine andere Rüstung auch.
Genau. Ja, beschreibe mal, Chrissy, wie
er hat ganz viele Hörner, Eindruck? Ganz viele goldene Hörner plötzlich.
Deine Emotionen, deine Gefühle.
Ja, man sieht plötzlich, dass er kein Skelettkopf mehr ist, sondern eine weiße Haut hat. Und er hat eine goldene Mütze auf.
Ja, ein Helm.
Ein Helm, aber mit ganz vielen Hörnern.
Ja.
Kopfbedeckung. Ist sehr golden und fühlt sich sehr mächtig und gut.
Ja.
Übermenschlich.
Er ist auch sehr mächtig.
Er ist ein Gott.
Ja.
Und er fühlt sich als Gott und so gibt es ja. Aber er ist kein gnädiger Gott. Er ist ein Gott aus dem alttestamentarischen
Gott.
Ja. Genau.
Finde ich auch. Ja. Ja. Na, aber der Skeletor verwandelt sich, erscheint übermächtig und da muss ich jetzt sagen, Olli, du hast das schon angesprochen, Verwandlung zu Skelegod, ja, haben wir auch bei Masters Revelation gehabt. Deutliche Anleihen, oder? Die sich der Kevin Smith da genommen hat. Beantworte die Frage nicht, weil es ist so. Ich sag das jetzt einfach.
Außerdem hast genau. Du angesprochen, glaube ich.
Genau. Und jetzt, pass auf, was stört denn den Skeletor in seinem Gottheitsdasein? Was taucht denn auf einmal auf? Ein halber Chevy und wer nun?
Genau. Schöne Szene. Die restlichen Guten kommen zurück.
Ja.
Weil, wir wissen, Kevin hat sich an die Musik erinnert, hat das Keyboard an den Schlüssel angesteckt. Und das
super, dass er den Eingang gehabt und dass er den Adapter gehabt und den richtigen.
Den Adapter haben sie relativ lang suchen müssen,
glaube ich. Chinch oder XLR, was war das jetzt?
Ich glaube, das über MIDI eingegangen sein, ehrlich
gesagt. Richtig, und
schon, gell? Es war MIDI. Sicher, alles andere macht keinen Sinn.
Also ich hab den Film mit
80er Jahre.
Da gibt es ja noch gar kein MIDI.
Da gibt es ja kein XLR.
Nur Chinch hat es gegeben. Da müssen sie über Chinch eingegangen sein.
Ich glaube auch.
Ich habe den Film mir angeguckt mit der Besprechung des Regisseurs, ja? Directors, wie heißt das?
Cut. Direct Commentary.
Ja. Und die haben gesagt, es war MIDI.
Wirklich, hat es doch MIDI schon? Ich weiß fix davon ausgegangen, dass es Chinch war.
Nein, beides. Es war Doppelstecker.
Doppel.
Okay, ja. Auf jeden Fall lustig, weil die halbe Kulisse da aus dieser Hinterhof-Szene kommt mit in den Thronsaal von Castle Grayskull.
Der halbe Chevy, die
der
Mauer.
Der halbe Chevy, die Mauer. So, super. Glaub, und so natürlich auch unser lieber Lubitsch.
Lubitsch.
Und ja, auch da wieder eine großartige Szene. Strickland steht irgendwann auf und sagt, ich bin der Einzige, der hier schießen darf oder irgend sowas, gell? Und dann pufft er halt ordentlich die Bösen weg.
Ja, er lässt so seine Autorität als Cop, oder? Vom Police Department spielen und sagt, hey, wenn hier wer schießen darf, dann bin ich das.
Und sind wir ein paar Mal schon draufgekommen, wird auch synchronisiert, so schnodderdeutschmäßig. Mhm. Ein paar so Szenen, die sich in
Englisch im Original... Keule oder so, gell?
Die grobe Kelle.
Die grobe Kelle,
genau. Jetzt packe ich die grobe Kelle aus.
Ja. Super, ja. Ja, genau. Ja, und letzte große Kampf, also Schlacht, ja? Kampf gibt es noch einen.
Ja, es kommt immer zu einem, wie sagt man, Handgemenge, nicht wirklich, oder? Weil sie schießen ja wild herum. Strickland, also der Lubick, wir verfallen da, liebe Hörer, ein bisschen ins Back to the Future in unsere Charaktere. Aber der Polizist, der Lubick, der schießt herum. Teela, Man at Arms, alle schießen herum. He-Man befreit sich, das haben wir noch nicht gesagt, ja. Und also von den Troopers, die ihn festhalten wollen, von seinen Ketten. Er rennt dann hin zum Zauberschwert, das in so einem Block drin steckt. Das er auch.
Zeitressort vielleicht.
Ja, vielleicht. Kann man nicht so genau sagen. Jedenfalls, das Skeletor hat es in so einen, wie bei König Artus, ja, in so einen massiven Block hineingesteckt. Und das, nehme ich mal an, hat auch was mit dieser Rosette und mit dieser kosmischen Energie zu tun. Aber der He-Man bringt seine Hand daran, oder?
Ja. Das bringt er.
Genau. Was Perfekt macht denn Skeletor? Ja.
Naja, er zieht raus wie der König Arthur, wird aber nicht zum neuen Skelet-God, sondern er stürzt gleichzeitig Skelet-God. Es erfolgt der große Endkampf und das ist sehr interessant. Oder?
Bitte, Dieter.
Sind wir schon soweit?
Ja.
Weil du deine Augenbrauen so nach oben
ziehst. Ja, ich schaue, weil ich den Satz nicht verstanden habe. Er stürzt Skelet-God. Skelet-God stürzt.
Na, Skelet-God wird wieder zu Skeletor.
Na.
Das hat niemand
Natürlich
verstanden.
Natürlich nicht.
Nein.
Na, wieder nicht.
Die also der He-Man, wie es war.
Olli,
du warst aufmerksam.
Ja.
Naja, und auch der Rotwein.
Ne? Ja, der Rotwein.
Der Rotwein.
Der Rotwein ist rot, das Skeletor ist immer noch golden. Mhm. So weit...
und der war nie blau, das müssen wir auch mal sagen.
Und er hat nie...
Im Gegensatz einen... zum Evil Olli.
Nein, und vor allem...
unter anderem auch heute.
Ja.
Fokus. Man merkt in seiner,
Fokus.
In seiner Performance.
Wir sind Hände.
Ne? Ja.
Gibt es keinen Fokus.
Ja. Ich entschuldige mich jetzt schon bei alle Schädeln.
Und bei den Händen brauche ich mich entschuldigen, weil so lang ist sicher keine Hand dran geblieben.
Die Hände haben keine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Stunden.
Ja. Ja.
Jetzt wieder. Wie war das jetzt, bitte?
Naja, der He-Man krallt sich das Zauberschwert. Er zieht es raus aus dem Block.
Aus den Krallen des Bösen.
Aus, ja, Skeletor versucht ihn mit seinen magischen Kräften daran zu hindern, schickt Energiestrahlen, aber der He-Man sagt, nachdem er das Schwert herausgezogen hat, und ich habe wirklich so lange darauf gewartet, und das darf man einfach nicht überspringen, ja? Liebe Leute, das geht nicht. Ja,
dass du da streng bist.
Ja, da bin ich sehr streng, ja, weil der He-Man sagt.
Aber er sagt es nicht richtig.
Was sagt er denn überhaupt?
Ich frage mal den Chrissy, was sagt er denn da?
Also, ich kann nicht sagen, was er nicht sagt. Er sagt nicht, bei der Macht von Grayskull. Das Einzige, was er sagt, ist, ich habe die Macht.
Genau.
Das sagt er. Und das, muss ich auch festhalten, ist mir zu wenig.
Ja.
Das ist mir zu wenig.
Ja, dass das überhaupt funktioniert.
Gell?
Ja.
Sie sind im Thronsaal von Grayskull, oder? Und er sagt nicht einmal, by the power of Grayskull, sagt er nicht. Er sagt einfach nur, I have the power. Und
sehr selbstsicher.
Ja, durchaus überzeugend.
Schon. Ja, vielleicht hat auch der Lundgren den Text vergessen. Kann das sein?
Nein, was schon mal okay ist. Es ist halt die englische Adaption. Ja? I have the power. Das sagt er auf Deutsch. Ich habe die Macht. Aber, ja, schaut, dass es keine Referenz auf Grayskull gibt. Vielleicht einfach halt, weil es die Dynamik der Szene nicht hergibt. So viel Zeit wollten wir ihm nicht geben.
Okay. Ja,
wenn vielleicht war immer genug Budget da für den ganzen Satz.
Wir haben jetzt Dolph, den Satz müssen wir jetzt leider streichen.
Du warst der.
Wir sind schon bei einer Minute, eine Stunde 35.
Ja.
Ja.
Apropos Budget.
Sag nur,
habe
die Macht.
Genau. Und dann auch bitte. Macht es den Endkampf einen Tag danach, wenn schon alle Schauspieler heimgegangen
sind. Das war fix vorher, ohne Endkampf, war fix und fertig geschnitten, die haben das am Publikum gezeigt. Das hat kritisiert, dass das fehlt, dann haben sie das nachgedreht. Low Budget. Das war fix so.
Es war was.
Auf jeden Fall. Hundertprozentig so.
Schaut euch das bitte die letzte Szene genau an. Das ist natürlich für uns als analytisch also wir sind
jetzt hat es ein analytisches Uhrwerk für mich.
Richtig, zwar. Richtig. Danke, Christian. Letzte Kampfszene. Definitiv, da hat es was.
Aber es schaut schön aus. Ich finde die Beleuchtung ist billig super aussehen. Schön.
Ja.
Nein, ich finde es gar nicht für die
Aufträge. Das hätten wir bei uns in der Schule auch tragen können.
Wir hätten den ganzen Film bei uns in der Schule tragen können.
Mit 17 Millionen sicher, ja, Filmbudget. Ganz richtig. Na, also,
das mache ich günstiger.
Und lieber Olli,
ja.
Also der Endkampf.
Oder Moderator Dieter,
ja,
greift wieder ein.
Ja, ich muss
man eingreifen. Merkt, dass ich jetzt nicht mehr in der Mitte sitze, sondern dass es der Dieter
ja,
da sitzt. Also erstens sitzt der Dieter in der Mitte und zweitens merkt man,
die
wie bei der ersten Folge von Machtschädel, ja. Im zweiten Teil, das taugt mir vor, ist eine wunderschöne Referenz, das haben wir absichtlich gemacht. Ja?
Sicher.
Dass du einfach im zweiten Teil einfach dann aus, also abreißt.
Genauso eingehst wie im ersten. Ne?
Ja.
Ich bin im ersten auch noch eingegangen mit ganz viel Visionen.
Ich fühle mich
das Bessere belehrt.
Ich fühle mich unseren Hörern verpflichtet, sowohl den lieben Händen, ja, hallo Dave, hallo Wuffy, hallo alle anderen da draußen, ja, hi Megan. Und natürlich auch unseren unseren Freunden von Himmens Machtschädel, ja. Und da müssen wir schon
Olli.
Nein, aber warte mal, Olli.
Martin sagt's nie, der hört immer zu.
Okay, Martin, hey, tut mir voll leid.
Ich glaube, den.
Ich hoffe, du hörst diesen Podcast und du genießt ihn. Olli, wirklich, wir müssen das jetzt schauen einmal für unsere Hörer auch erklären. Der Himmens zieht das Zauberschwert raus und dann, vorher sind wir in einem Thronsaal. Wo Man at Arms, Teelers, der Lubitsch, Strickland herumschießen, einen Haufen Troopers da sind und dann, nachdem er das Zauberschwert herausgezogen hat, dann auf einmal kämpft er gegen Skeletor oder wie du sagst, Skelegod und es ist niemand da, oder? Es ist die das Licht ist anders, die Kulisse schaut irgendwie anders aus und man sieht niemanden. Erklär mir das jetzt.
Ich erkläre das ja gern. Also das Budget ist ausgegangen. Also wenn ihr genau schaut, liebe Leute, im Cast steht dann der Schauspieler, der den Blade spielt, der Anthony DeLongis heißt, als Stunt-Double von Skeletor oder von Frank Langella. Denn er spielt diese Szene und es fällt extrem auf. Und das ist diese Endszene, die einfach dann nachgedreht wurde mit einem anderen Schauspieler unter der gleichen Maske. Und dann, ganz kurz, das waren wir uns nicht ganz sicher, sieht man nur mal so einen Zoom ins Gesicht. Das kann dann vielleicht nur mal der alte Schauspieler gewesen sein. Und dann fliegt er runter, wie der Imperator, oder? Was der ja, Imperator?
Wie der Imperator.
Genau.
Und dann endet dieser Film auch. Es bleibt also, der Polizist bleibt zurück. Auf Eternia. Den gefällt es, da haben wir so ähnlich wie bei Die Einsteiger, liebe Hände, wenn sich erinnert, das ist ja auch einer zurückgeblieben.
Voll schön.
Und genauso war es da und dann Ende gut, alles gut.
Weil Julie ihre Eltern zurückbekommt.
Und ja, das ist gar nicht unwesentlich. Danke, Olli, dass du mich daran noch erinnerst. Die Helden öffnen dann das Portal für die Julie und für den Kevin.
Gute Reise und so.
So eine gute Reise und was passiert? Sie kommen zurück am Tag vom Tod von Julies Eltern. Und zwar kurz ziemlich davor.
Fies, ja.
Das ist ziemlich
davor.
Fies.
Ja,
okay. Ja, also am selben Tag, aber bevor sie gestorben ist.
Ja, Gott sei Dank.
Und, genau. Und sie kann die Eltern wahrscheinlich mal, wir mutmaßen jetzt mal, weil wir sitzen nicht wirklich, aber also sie kann die Eltern davon abhalten, dass sie wegfliegen.
Weil Gwildor nett, weil Julia sagt ja nur, Gwildor, warte eng und so.
Ja.
Sei so gut.
Genau.
Mhm. Ja. Schick uns zurück.
Ja, und es ist passiert. Und jetzt muss ich noch sagen, ich werde es jetzt abschließend schon sagen. Oder es ist wahrscheinlich die dafür die nicht abschließend, aber ich werde euch beim Wiederaufbau eures Podcast-Studios unterstützen.
Yes!
Wir haben es geschafft. Alles Plan aufgegangen.
Ich werde alles dafür tun.
Wir haben den Christus so lange gequält.
Das war keine gute Idee, euch da einzuladen. Ich meine, ich freue mich voll, dass ihr da seid. Aber ich glaube wirklich mit den Master-Sachen, das macht es in euch am Studio. Ich werde euch da wirklich... Es ist Weihnachten, vor Weihnachten, wir nehmen das vor Weihnachten auf, da ist mir auch sehr spendefreudig und da greift man in die Tasche und hey, ihr könnt es auf mich zählen. Schön, dass ihr da wart.
Danke, dass du so in die Tasche greifst. Sehr angenehm.
Ich greife euch in die Tasche.
Ja. Hey, ja. Chrissy, du kaufst uns ein Mikro, ein Podcast-Mikro und baust uns ein Studio auf. Wunderbar. Dennis, Nico, unser Doppelplan ist aufgegangen, ja. Wir kommen zurück mit verbesserter Qualität, weil wir haben einen neuen Finanzier.
Ihr kommt zurück, jetzt bin ich eher ein Patreon dann.
Oh ja.
Ja, ihr kommt zurück stärker denn je.
Ja.
Ihr wart großartig. Vielen Dank. Fazit, wie viele Bananen?
Also mein Fazit
von ist höchstens 5 Bananen. So, wir sind noch immer bei den Händen. Wie viele Bananen kriegt der Film? Dieter.
Ich sag die Bananenwertung zum Schluss. Nein, ich sag vorher...
Nein, bitte. Sag einfach, wie viele Bananen. Wir sind am Ende.
Und du wirst nicht darauf eingehen, dass der Dolph Lundgren zum Schluss noch gesagt hat, gewonnen. Und so eine Kamera grinst, das war mein...
Okay.
Das
na, aber darauf würde ich schon noch gerne eingehen.
Das ist eine Banane gleich mehr.
Das war mein Highlight. Na wirklich, na, also wir haben uns jetzt sehr oft und sehr viel lustig gemacht über den Film, weil wir auch wirklich glauben, oder alle drei sind wir so ungefähr der Meinung, der Film ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Und wir haben in der ersten Hälfte von unserem Podcast auch schon gesagt, dass er uns als Masters-Actionfiguren Sammler und Hörspielhörer nicht wirklich abgeholt hat.
Yeah.
Dass halt eher was anderes versucht ist mit dem Film. Aber er war jetzt, aber man keinen Zugang zu Masters hat, war es jetzt kein wahnsinnig gut durchdachter Film, muss ich sagen. Es haben ein paar Sachen ganz gut funktioniert, aber insgesamt
Chris, vor allem, ja, finde ich auch, vor allem, als, wir haben uns die Budgets so während des Schauens einmal so ein bisschen angeschaut. Und Masters, dieser Film hat 17 Millionen Dollar gekostet, 1987.
Ja.
Wir haben das mit Back to the Future, also dem gegenübergestellt, und der hat nur 14 Millionen gekostet, allerdings 2 Jahre früher. Hat nicht so viele Spezialeffekte gebraucht und ist der deutlich bessere Film. Und Star Wars, allerdings 10 Jahre früher, hat 11 Millionen. Also da würde ich sagen, dass das dann 11 Millionen 1977 waren. Deutlich mehr als 1987 war Ghostbusters.
Ghostbusters ist ungefähr zur selben Zeit.
Hat 30 Millionen.
Ja, das Slimer wahrscheinlich auch 5 Millionen kostet.
Ja. Das wirkt halt nach wie vor nicht trashig. Mir kommt vor, dass das wahrscheinlich dieser Masters-Film immer trashig war, oder? Auch wenn du 1987, 88 im Kino warst, wird der naja trashig gewirkt haben. Kann ich mir vorstellen.
Ja, aber eher, das ist wirklich meine persönliche Meinung, eher wegen der trashigen Handlung, aber jetzt nicht unbedingt wegen die Spezialeffekte.
Nein, also, ja, aber du musst ja mehr...
Die waren also durchaus okay.
Es sind die Kostüme, es sind die Schauspieler,
die Kulisse, das alles ist, die Kulisse trashig. Ist trashig. Die Kulisse ist trashig. Die Spezialeffekte sind gut, aber die Kulisse ist trashig. Das ist ja mein Fazit. Mein Fazit ist auch, wie Cinema Magazin so schön schreibt,
und
80er Jahre Trash, dem man nicht böse sein kann.
Okay. Ja, ist ja keiner böse. Aber weil du gesagt hast, Slimer, ja, Ghostbusters, fast doppeltes Budget, ja, aber den Slimer hat man hingekriegt.
Es ist nicht nur der Slimer, du hast ja am Ende diese zwei, die dann als Hunde bezeichnet werden, wo sie die Sigourney Weaver und der Ray Morianis
diesen
Raubdinger, das ist ja genauso.
Musiktypen erinnert.
Das stimmt, ja. Aber das ist ebenfalls CGI. So. Und der andere Ghost gibt es ja auch noch, die es gemacht haben. Und das hat sicher viel gekostet, aber es war ja die Location echt. Dieses Feuerwehrhaus irgendwo in New York, das Auto war echt. Wobei bei dem Masters-Film ja ganz viel von der Kulisse gezeichnet
war. Studio, ja, entweder gezeichnet, was ich töne, war aber alles gezeichnet, der Rest war Studio, klar. Aber schau mal, ganz ehrlich, du stellst den Quilder auf so eine Blue Box, oder? Oder Green Box, was auch immer.
Blue Box damals.
Und du lässt ihn einfach ein bisschen herumwackeln, dann hast du einen Orko, ja, dann musst du halt vielleicht noch drei Szenen überlegen, wo der Orko irgendwo hinfliegt. Beamen kannst du ganz leicht machen. Also du kannst, wir haben ja darüber diskutiert, der Gwildor ist billiger als wie ein Orko. Muss man weniger Special Effects zaubern und weniger animieren. Aber ganz ehrlich, hey, das wäre nicht so kompliziert gewesen. Und 17 Millionen ist ja nicht nichts. Und wenn du einen Orko da reinbringst, und der könnte genau dasselbe machen wie der Gwildor. Der könnte auch...
Das ist ja halt irgendein Volk, der kommt ja durch Zufall zu diesem Schlüssel und wird dann von Skeletors Schergen gejagt. Ja, kann genauso funktionieren.
Kann funktionieren und du hast mehr Leute abgeholt.
Das wird für mich viel, viel besser funktionieren, da hast du vollkommen recht. Also du musst nicht immer sehen, wie Orko schwebt. Das sagst du zwei, drei Mal, wie du gesagt hast, und den Rest...
Na gut, ja. Christian, du bist selbst Filmemacher. Wäre das vielleicht ein Projekt für die Zukunft? Masters of the Universe, der Realfilm, in gescheit? Planet Eternia ist eine sehr finanzstarke Internetseite.
Wenn die uns unterstützen, aber dann muss ja so
Millionen auftreiben.
In gescheit und im Kremstoi oder so.
Ja, aber ich muss euch dann auch sagen, dann kann ich euch meine Unterstützung beim Wiederaufbau eures Studios natürlich nicht mehr
dann zusagen. Dann lassen wir das wieder, dann unterstützt du uns beim Wiederaufbau von unserem Machtschädel-Studio.
Was der Olli, das geht dann beides, wird wahrscheinlich schwierig.
Ja.
Aber ich werde euch so gut es geht unterstützen und ihr unterstützt mich dann gemeinsam mit Planet Eternia.
Na, Oternia,
stimmt. Oternia bei der Realfilm-Verfilmung gescheit.
Genau. Prost. Mit der französischen Dependance Oternia.
So, jetzt bringen wir diesen wunderschönen Podcast zu Ende, lieber Dieter.
Und ich werde es machen.
Du?
Okay. Nein, ich sage
euch, sitze in der Mitte.
Ich habe die Frage gestellt bekommen, wie viele Bananen.
Okay, aber du bist der Erste und wir machen ja nur die Bananen. Aber
genau, und darum bin ich der Erste.
Also wie viele Bananen? 1 bis 5?
1 bis 5, ich sage mal, für einen Film, der für mich als Kind und jetzt auch als Erwachsener nicht wirklich funktioniert hat. Also er hat nicht funktioniert.
Muss ich eine sagen, Banane? Lass mich raten, 2.
Ich 3 oder 4?
Sind es echt schon 5?
Was ist denn die Skala?
Wir haben gesagt, 1 bis 5 haben wir gesagt.
Na, ich gebe auf einer Skala von 1 bis 100 Bananen.
Nein.
Vergebe
das kannst
ich,
du nicht geben.
Schau, ich vergebe 45 Bananen.
Also 4,5.
45 Bananen.
Nein, das ist die.
Von 100 Bananen.
Ja, also so 2,5. 3. Ja, okay.
Ja, zwischen 2 und 3.
Ja, zwischen 2 und 3. Hm?
Gut, 45 Olli. Auf der 100er Skala, 2,5 auf der 5er Skala. Christian, beides bitte.
Ich gebe
50 Bananen auf meiner
Skala. Ich gebe 3 auf der normalen Bananenskala. Mehr, und ja. Auf die das erweiterten Bananenskala möchte ich 30 Bananen vergeben. Na, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verrechnet. Selbstverständlich 65.
Oh, oh.
Das sind auf meiner okay. Skala.
Und weil ich schon 2 Flaschen Wein getrunken habe und nicht mehr rechnen will, würde ich mal sagen, 5 von 5 und 100 von 100.
Das hast du jetzt sehr geschickt gemacht. Okay, danke liebe Hände fürs Zuhören und vor allem an die wirklich bis zum Schluss dran geblieben sind. Ihr seid die allerbesten. Und falls ihr Schädeln seid, kommt zu den Händen. Oder nicht. Das ist uns... Nicht egal, natürlich. Und der Dieter hat schon wieder aufgezeigt, da kommt nur immer was. Es ist, wisst ihr was, das ist so ähnlich wie das Ende von Herr der Ringe, wo man glaubt, das ist aus und da kommt nur irgendwas. Dann wird es wieder ausgeblendet, dann kommt noch was und das geht immer so weiter.
Und darum bekommen wir wieder unser eigenes Podcast-Studio, damit wir wieder Macht schädeln können. Weil ich möchte mir jetzt natürlich bei allen lieben Zuhörern vom Machtschädel bedanken und wie ihr das gewohnt seid, Olli,
ja,
Frage. Es gibt eine Machtschädelfrage.
Ich bin hin und her gerissen, und weil ich bin der Schädel und der Hand gleichzeitig.
und die war erlaubt, ja? Und ich
erlaubt, jetzt, beides zu sein.
Ich stelle jetzt die Frage, Olli, wenn du jetzt die verbesserte Realfilm, das Remake, das verbesserte Realfilm-Remake machst mit dem Chrissy gemeinsam,
ja.
Wer würde denn dann... für dich, wer wäre der beste Gwildor?
Super Frage.
Wäre das der Bill Barty? Wieder?
Barty ist immer gut.
Wäre das der Leo Messi? ungefähr gleich groß. Oder wäre das der Tom Cruise? Guter Mann. Ah, ungefähr gleich groß. Stimmt. Vielleicht ein bisschen. Oder würdest du auf den Torben Bille setzen? Der wäre ein heißer Kandidat.
Yeah.
Oder glaubst du, der beste Gwildor wäre der Macho Midget? Fünf Antworten, Olli. Sag mir deinen Gwildor.
Ich bin natürlich ein großer Torben Bille-Fan, ja. Für alle Hörn, für alle Hände. Aber in dem Fall würde ich echt sehr gern mit dem Macho Midget gehen, einmal ausnahmsweise.
Mit dem Macho Midget.
Ja, vom Bart her und so.
Ja, voll. Ich glaube, das würde auch gut passen. Ja. Das passt auf jeden Fall. Shoutout zu alle Wrestling-Fans. Hey, Chrissy, ich sprich jetzt für den Olli und für mich. Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht in deinem Podcast-Studio bei die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Danke.
Ihr merkt, es war halt ein lockerer, lustiger Podcast. Wir haben sehr viel Spaß gehabt.
Die Chemie war...
Ihr merkt, es war auch ein sehr, sehr langer. Manchmal stellenweise wahrscheinlich zu langer Podcast.
Ja,
aber
wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Applaus.
Applaus. Danke an alle.
Viert euch. Oder willst du was sagen?
Nein. Chrissy, vielen Dank für deine Einladung.
Danke.
Tschüss.
Danke fürs Kommen. Tschüss.